Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Startet sofort.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Also es ist ja so, Jochen, du weißt ja, dass ich ein überragender Koch bin.
Ja.
Okay, das war gelogen.
Es duftet nein. auch immer so auf dem Flur.
Ja, nein, also das Ding ist halt folgendes. Eigentlich koche ich gerne. Was ich nicht mag, ist das Ganze drumherum. Also zum Beispiel das Einkaufen und dann irgendwelche vergammelten Rezeptbücher wälzen oder irgendwelche, meistens kriegst du dann so, ja, nimm doch ein bisschen davon, davon, davon. Und das ist dann so von erfahrenen Köchen, die dann davon ausgehen, dass du damit was anfangen kannst. Und ich weiß immer nicht, was ist Unterrühren oder sowas?
Unterrühren?
Gibt es das überhaupt?
Naja, so ein Ei rührt man halt unter irgendwas, unter den Sahne oder so. Das gibt.
Ja, und weißt du, sowas,
ja, ich brauche
was für,
Du brauchst Hilfe.
Ich brauche Hilfe.
Du brauchst eindeutig Hilfe.
Ich bin willig zu kochen, aber ich brauche Support.
Das geht ganz einfach. HelloFresh bietet das Ganze an. Die liefern Essen, tiefgekühlt, in einer Top-Qualität und die haben eine Anleitung, damit kommst selbst du klar. Das heißt, du kriegst ein Gericht und dann kannst du es praktisch nach dieser Anleitung Schritt für Schritt kochen, ohne irgendwas falsch zu machen. Das Gute, was ich finde, Hand aufs Herz, wie viele Gerichte hast du im Kochbuch gesehen, die am Ende scheiße aussahen? Eben nicht so wie auf den Fotos.
Ja, vor allen Dingen, weil ich zu unfähig war, sie zu machen. Und da kommt HelloFresh ins Spiel und ich kann wirklich aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, wie lecker das ist. Ihr bekommt jede Woche kreative Rezepte, komplett frische Zutaten in so einer Kochbox nach Hause. Und ihr könnt es natürlich selber auch zusammenstellen, was ihr da wollt, ob es vegan sein soll, ob es mit Fleisch sein soll. Und dann sind da auch immer so Rezeptkarten dabei, die sind absolut idiotensicher. Die sagen dir genau, wie du es machen musst. Da werden keine Begriffe benutzt, die man nicht kennt, wie
unterrühren
oder sonst irgendwas. Und damit ist es mir wirklich gelungen, unfassbar leckere Mahlzeiten zu kochen, wo sogar meine Kids sagen, Papa, die Mama hat aber toll gekocht. Und ich sag so, was? Das war ich?
Warum werde ich eigentlich nicht mal eingeladen dann? Mir fehlt noch so eine Einladung heute zum Abendessen.
Mach dir mal Gedanken.
Also, kostenlose Lieferung nach Hause und was ja auch ganz gut ist, es werden ja keine Lebensmittel verschwendet, sondern es ist portioniert. Wenn du sagst, ich möchte gern was für zwei, für drei, für vier, dann gibt es dann Portionen und du hast nicht die Gefahr, dass du irgendwie 16 Kilo Schwein wegwerfen musst. Das ist ja in der heutigen Zeit, finde ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, und das Ganze kommt wöchentlich, also man hat das dann quasi wirklich, wenn man will, sozusagen jede Woche leckere Zutaten, leckere Rezepte. Und bei uns ist es mittlerweile schon fest etabliert und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal kocht zum Beispiel meine Frau nicht HelloFresh Rezepte und dann bin ich ja schon immer so, och, wieso denn nicht? Also insofern kann ich wirklich sagen, das ist sehr, sehr lecker, die suchen da auch wirklich immer Top-Zutaten aus und es gibt das Ganze auch in so einem familienfreundlichen Angebot, also wo dann auch extra das portioniert ist für die gesamte Familie. Und ist wirklich, also ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung empfehlen, es ist sehr, sehr lecker.
Gut ist ja auch, dass man flexibel ist. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Hunger mehr habe die nächsten drei Wochen, dann kann ich einfach eine Pause machen. Also man muss nicht alles durchbestellen, man kann da tatsächlich flexibel eine Pause machen. Es gibt keine Mindestlaufzeit, also so kein Knebelvertrag.
Und weißt du, was die auch immer machen? Die packen immer so ein paar gesunde Sachen noch mit rein, wo ich vorher gesagt hätte, mag ich nicht, aber irgendwie haben sie es geschafft. Zum Beispiel, ganz oft schmuggeln die bei HelloFresh, ich kann es wirklich sagen, an der Stelle ab und zu, immer mal Spinat mit rein. Und ich dachte immer so, Spinat, ich weiß nicht so recht, aber ja, das funktioniert. Ich weiß nicht, was sie machen, was das für ein Spinat ist oder so, aber ab und zu ist dann da in deinen Nudeln noch so ein leckeres Spinatblättchen und du denkst dir so, und das wäre bei mir niemals, ich hätte dann Baconstück normalerweise reingelegt. Und das ist echt, die geben auch so ein bisschen Acht auf mich, habe ich das Gefühl.
So, und mit eurem Lieblingspodcast bekommt ihr natürlich Rabatt. Und zwar einen 50-Euro-Gutschein, der ist aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Dabei gilt, 25 Euro gibt es auf die erste Box, dann 15 auf die zweite und 5 auf die dritte und vierte Box. Der Code ist No Name und den könnt ihr einlösen über die HelloFresh-Webseite und den Link dazu, den gibt's bei uns in den Shownotes. Viel Spaß und guten Appetit. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Ja, hallo. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 93 vom Podcast ohne richtigen Namen. Ihr seid hier richtig beim einzigen Podcast auf der ganzen Welt. Schön, dass ihr uns zuhört.
Und wir bringen ja richtig gute Laune mit nach dieser spannenden Wahlnacht. Wir haben ja Mittwoch aufgezeichnet. Das heißt, wenn die Leute jetzt zu Hause sind, betrübt, hört uns. Wir sind aber gut gelaunt.
Also erstens mal verstehe ich überhaupt nicht, warum du von, also während wir aufzeichnen, läuft es doch noch.
Genau, aber ich war schon die Nacht schon so aggro, ich konnte nicht richtig einschlafen.
Ich bin total angespannt.
Ich gucke den ganzen Tag CNN. Ständig wechseln die Vorsprünge in den einzelnen Staaten um so Müh-Prozentpunkte. Das macht mich total fertig.
Meine Lieblingsmeldung von heute ist: Kanye West räumt Wahlniederlage ein.
Finde ich gut.
Sehr gut.
Oder? Man kann wirklich sagen, 2020 ist wirklich eine Simpsons-Folge. Es ist unglaublich, wenn einem das alles einer erzählt hätte, dass Kanye West gegen Donald Trump als Präsident antritt vor 5 Jahren oder so, da hätte man gedacht, du hast Lack gesoffen oder so.
Der hat 100.000 Stimmen geholt, glaube ich, oder?
Nee, das war Quatsch.
Ja?
Naja, das war diese andere Senatorin.
Ach so, okay.
Aber egal, auf jeden Fall ist das alles...
Leute, das macht mich fertig.
Es ist alles crazy.
Geht euch das am Arsch vorbei oder wie ist eure Gemütslage?
Wir haben ja noch nicht mal das Ergebnis, Jochen.
Ja, ich weiß. Aber warum muss das denn schon so knapp sein? Ich meine, warum? Ja,
weil das immer knapp ist.
Ja, aber das verstehe ich nicht. Die haben einen Lügner, einen Rassisten, einen Steuerhinterzieher, ein riesengroßer Idiot. Aber
das will ich. Mann.
Ich will ja jetzt nicht Trump verteidigen, aber es ist ja nicht so einseitig für die Amerikaner, ist ja, tun sie auch gute Sachen. Also die Wirtschaft ist angekurbelt. Mhm. Ja, ist so. Er hat außenpolitische Erfolge. Die Leute sind, das wusste man schon bei Hillary, verdrossen gegen diese alten, durchfurchten Politiker. Ich sag nicht, dass ich ein Trump-Fan bin oder so, aber es ist immer leicht aus Deutschland raus immer den gehobenen Zeigefinger so.
Okay, aus meiner Sicht habe ich Unverständnis dafür. Und jetzt sagt er stellt sich hin und sagt, er hat gewonnen, es ist noch nicht alles ausgezählt, hey, was ist los?
Ist halt Gelaber, ist halt Säbelrasseln.
Das ist halt nicht anerkennen der Demokratie. Das ist das Aushöhlen der Demokratie, die Abrissbirne der Demokratie.
Lass uns doch lieber darüber freuen, dass wir davon zum einen nicht unmittelbar betroffen sind und dass wir heute wieder eine ganz normale Folge aufzeichnen können und ich nicht mehr in der Reha gefangen
bin.
Genau,
das sind eigentlich die, ich will jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, weil ich sehe schon wieder die bösen Meldungen, du bist so Trump-Fan und so weiter, das sage ich nicht, ich sage nur.
Ein bisschen.
Das ist auch in jeder Berichterstattung wurde das auch erwähnt, dass es gibt ja scheinbar schon Gründe für den einen oder anderen Amerikaner, warum sie ihn wählen. Irgendwas hat er ja, dass sie ihm all diese Sachen, die du ja zu Recht aufgezählt hast, irgendwie durchgehen lassen. Und das ist ja was zumindest aus finde ich, aus Distanz auch interessant ist zu sehen. Anstatt einfach immer nur zu sagen, oh, die sind alle scheiße, ist es ja auch interessant, mal zu hinterfragen, warum die das wählen.
Ist auch richtig.
Was ich mich halt immer frage, ist, inwiefern die Gegenseite dafür sorgt, dass er mehr Stimmen bekommt.
Ja.
Weil er so oft in so unglaublichen Extremen geredet wird über den Mann. Und ich meine, wir mögen ihn alle nicht, das haben wir oft genug gesagt. Das ist einer der Gründe, warum wir so selten in diesem Podcast darüber über ihn sprechen. Weil wir uns alle einig sind, weil wir erstens alle einig sind, zweitens keine Politikexperten sind und drittens es keinen Spaß macht, über jemanden zu reden, über den man sich sowieso nur aufregt. Nur die Art und Weise, wie die Gegenseite mit ihm umgeht, ist halt etwas, wo du dich halt fragst, wenn man so wenig reflektiert in den größten Extremen, in den größten negativen Extremen über jemanden redet, inwiefern bringt das jemanden, der ich sag mal, halbwegs wenigstens reflektiert die beiden Kandidaten vergleicht dazu, der entsprechenden Gegenseite erst gar nicht mehr zuzuhören. Ja. Weil ich glaube, dieses Ohren zu halten und dann mir doch egal, was ihr sagt, ist vielleicht auch noch irgendwie so ein Faktor, der dazu gekommen ist. Und ja, nicht zum ersten Mal, das war ja letztes Mal genauso, ne? Bin mal gespannt, was wir nächste Woche sagen werden, wenn wir das Ergebnis kennen.
Was ich ganz interessant finde, ich habe entfernte Verwandte in Amerika, also die Cousine meiner Mutter lebt in Florida. Und die hat sich tatsächlich, ihr Mann hat sich mit seiner Tochter auf Facebook gestritten, weil die Cousine und ihr Mann sind Trump-Supporter und die Tochter ist Biden-Supporter. Ja. Und jetzt während der Wahl haben die halt auf der Facebook-Seite haben die da heftige Diskussionen geführt. Und es war halt dann schon so interessant zu sehen, weil das halt Amerikaner sind. Und
das sind ja nicht die ersten und einzigen, wo Familie
diesen Divide gibt es natürlich gerade auch bei den Altersunterschieden und so. Aber und dann haben die sich da auch dann genau die gleichen so, ja, und aber der hat das und das gemacht und dann, ja, aber dafür hat er auch das und was hat denn Biden gemacht in der Zeit und was hat Obama? Und das geht dann so vom Hundertsten ins Tausendste und irgendwann steigst du da, irgendwann kannst du es auch gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und irgendwann fadet das bei mir so langsam raus, dass ich einfach ganz ehrlich dann auch ein Stück weit rein nach Sympathien gehe, weil ich es im kompletten Einzelfall kann man es gar nicht mehr nachvollziehen, weil es auch so viele Sachen gibt, aber wir sind uns alle, glaube ich, einig, dass also ich persönlich würde mich besser fühlen, wenn es Biden macht. Ich habe das Gefühl, die Welt
Pass
ist
auf,
so,
jetzt kommt der Gag des Tages, ich gönn's Biden.
Oh. Ja. Der wurde halt schon ein paar Mal gemacht, deshalb habe ich mich nicht getraut. Scheiße, okay. Aber,
das war von Georg.
Aber ich habe einfach das Gefühl, die Welt ist eh so anstrengend geworden gerade. Und irgendwie habe ich ein bisschen.
Für Jochen haben wir auf jeden Fall gute Nachrichten. Er kann danach nicht nochmal wieder gewählt. Also Trump kann danach nicht nochmal wieder gewählt werden. Ja,
warten wir es mal ab.
Abwarten, okay, stimmt.
Stimmt. Ja, ach, keine Ahnung. Aber ich finde das spannend. Ich muss sagen, dieses ganze Ding so zu verfolgen. Das ist schon auch sehr unterhaltsam.
Ja, ich bin ja irgendwann gestern Abend.
Bis 3 Uhr habe ich es geschafft.
Ich bin von der ARD dann rüber geswitcht zu CNN, beziehungsweise habe doppelt geguckt auf dem Fernseher ARD und dann habe ich da leise gemacht und auf dem Handy CNN. Und die sind ja völlig abgefahren, ne, auf ihren großen Bildschirm. Die nehmen ja jeden einzelnen Distrikt unter die Lupe und haben da Zahlen. Und der Typ ist ja wie ein Fußballreporter, so hat er diese Zahlen da beschrieben. Ich fand das und es geht heute noch weiter. Also die sind die ganze Zeit noch dabei. Die nehmen jeden Distrikt auseinander und ständig schwankt das. Und ich saß da eben eine halbe Stunde vor und gesagt, boah, ist das spannend. Das ist echt spannender als die Champions League. Ich find's da immer. Und ein großes Learning habe ich aus dieser Wahl schon mal. Also Wahlforscher ist definitiv kein anerkannter Ausbildungsberuf. Weil das ist ja jetzt schon zum zweiten Mal, dass die völlig daneben liegen, oder? Das kann ich dann auch sagen, oder? Die haben doch einen haushohen Sieg von beiden vorausgesagt.
Es ist, glaube ich, dieses Jahr ist es halt noch mal schwieriger als letztes Jahr, weil es so viele Briefwahlen gibt und du dann auch die Umfragen anders führen musst, weil die nicht direkt an der Wahlurne stattfinden. Also das ist auch alles, glaube ich, nicht so einfach. Aber ja, zumindest hätte man mit dem Wissen von der letzten Wahl da rangehen müssen und sagen, ja gut, also die Forschungen oder die Umfragen sagen das eine, aber das muss noch nicht so viel heißen. Ne? Aber gut, lass uns mal das Thema Wahl abhacken, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Zuhörer uns nicht wegen unserer politischen Expertise anhören.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Weil wir so lustig sind.
Und auch vielleicht genervt sind und einfach auch mal froh sind.
Ihr müsst
sind.
Euch halt überlegen, wir nehmen jetzt gerade heute mittwochs nachmittags auf. Das heißt irgendwie, das ist gerade so nach der Wahlnacht brandaktuell. Ja. Aber je nachdem, wer wann was hört, sind es jetzt anderthalb Tage seit diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, her. Und da ist das Thema ja nochmal 10-mal so lang durchgekaut worden.
Ja.
Ich glaube, dann hängt es jedem zum Hals raus.
Ich habe nur eine Frage. Meine Stimme hört sich auf meinem. Die hört sich anders. Findet ihr, die hört sich ein bisschen anders an?
Super an, ja, noch besser.
Nee, ein bisschen
hört sich
hoch.
Wie immer an bei mir.
Ein bisschen hoch?
Ja, gut. Ich fange mal gerade kurz an, Georg, wenn ich darf, weil, ja, wenn deine Krankheitsakte kommt, dann bin ich schon wieder so hinten ran und ich habe auch Leid.
Ja.
Ja, es ist immer.
Größeres Leid meinst du?
Nein, ja, nicht größeres Leid, aber wir müssen das Thema auch nicht immer im Vergleich setzen, weil. Das ist auch gemein, weil jeder hat auch seinen persönlichen Schmerz nochmal und der stinkt natürlich insgesamt dann immer ab gegen das, was Georg durchmacht, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch sein Päckchen trägt.
Doch, sag mal.
Ich habe einen Hörsturz. Ich habe einen Hörsturz seit einer Woche. Und,
mit Pfeifen?
Ja. Und es ist echt sehr ätzend, muss ich gerade sagen. Ich habe jetzt seit einer Woche habe ich einen Pfeifton auf dem linken Ohr, der nicht mehr weggeht.
Kannst du mal.
Ja.
Das ist doch gar nicht so schlecht.
Das geht so seit einer Woche. Nur auf dem linken Ohr.
Ist doch super.
Und manchmal. Nein, es ist ein Pfeifton halt. So ungefähr. Seit einer Woche. Und,
also gar nicht so hoch, sondern so mittlere Tonlage, ne?
Ja, doch schon hoch. Ich kann das jetzt nicht genau nachpfeifen. Entschuldigung, Jochen. Aber es ist auf jeden Fall sehr ätzend und es kam von einer auf die andere Sekunde. Ich habe auch nicht irgendwie laut Musik gehört oder irgendwie, sondern ich saß auf dem Bett, habe gearbeitet am Laptop und plötzlich von einer auf die andere Sekunde pfeift es auf dem linken Ohr und geht seitdem nicht mehr weg. Ich war jetzt am Montag bei der HNO-Ärztin, die hat dann auch einen Hörtest gemacht und auch festgestellt, dass ich da halt Einbußen habe, weil ich habe im August schon mal einen gemacht, weil ich da so ein bisschen schwindel bei mir. Egal. Und dann konnte die das jedenfalls direkt vergleichen, hat auch gemerkt, dass da so ein Hörverlust ist. Und jetzt habe ich dreimal Cortison nehmen müssen und noch so eine Therapie, eine Physio. Und ich habe wieder eine Physiotherapie verschrieben bekommen, habe mich aber nicht, ich hatte gerade die Physiotherapie bei der anderen Praxis beendet, wegen meinen Rückenproblemen. Die Leute müssen echt denken, egal.
Und, nein, das
könnte, und ich habe mich aber nicht getraut, dann, das ist jetzt gerade eine Woche her, da hatte ich meine letzte Physio da, habe ich mich nicht getraut, da wieder hinzugehen. Und habe jetzt eine andere Physiotherapie, also eine andere Praxis aufgesucht. Wegen.
Aber es ist ja nicht dieselbe Art von Physiotherapie, oder?
Nee, ist was anderes. Es ist jetzt so eine, ich kriege, es soll so Nacken, manuelle Therapie nennt sich das, für Nacken und Fangopackung, weil die Ärztin meint, das kann auch durch Nackenstarre und so kommen. Da war ich dann heute, es pfeift aber immer
war
noch.
Gut? Also,
ja, war gut. Das war echt, bislang muss ich sagen, von allen Ärzten und Orthopäden und so, war das der coolste Typ, der hat sich richtig Zeit genommen, hat mich richtig irgendwie durchgecheckt.
Auf so einem Wärmekissen?
Nee, das nicht. Oh. Aber ich musste mich dann so richtig ausziehen und okay. Dann hat er mir ein bisschen rumgeknutscht. Okay. Und es war echt, es war ganz nice. Ja. So, und nee, ich habe mich da wirklich gut aufgehoben gefühlt und hoffe, dass das generell was bringt. Er hat auch direkt meinen gebrochenen Kiefer entdeckt. Mhm. Weißt du noch die Geschichte mit dem Fahrradkurier?
Deinen gebrochenen Kiefer?
Hab ich doch.
Ich bin dann auch irgendwie auf dem Schlauch.
Hey, ich habe euch die Geschichte erzählt, wie ich mich mit dem Fahrradkurier geprügelt habe.
Ja, aber nicht, dass irgendwas du den Kiefer gebrochen hast.
Doch, der hat mir doch ins Gesicht getreten. Habe ich das nicht erzählt?
Nee.
Da habe ich den Part rausgelassen, okay.
Moment mal, du hast einen gebrochenen Kiefer?
Hast du wirklich einen gebrochenen Kiefer?
Ja.
Weil der dir, das hast du uns nicht erzählt, das werden wir nochmal nachhören.
Ja, doch. Der hat mir aus dem Stand ins Gesicht getreten und hat mir den Kiefer gebrochen.
Aus dem Stand?
War das? Ja, das war ein guter Kick. Ich habe ja einen Spreder. Vor 15 Jahren oder so.
Ach so, okay. Mhm.
Und habe ich doch die Story erzählt. Und das, ja. Das war der Fahrradkurier, der in dem Fahrradladen gearbeitet hat, direkt unter meiner Wohnung.
Ja.
Ja. Und ich hab ja danach noch mit dem Gelaber irgendwie die Hand geschüttelt und so wie man das halt macht.
So, ja.
Und
hattest du den nicht angezeigt? Also wenn mir jemand den Kiefer brechen würde, würde ich ihn, glaube ich, anzeigen.
Ja, ich habe ihn davor vom Fahrrad runtergetreten, also ist ein bisschen schwierig, die Situation. Nein, da wird nicht angezeigt, da spricht man sich aus und dann ist das Thema gut. Und ich habe dann ja ihn nochmal getroffen und dann habe ich ihn sogar noch gefragt, ob er das irgendwie gelernt hätte, weil das war ja schon ein echt guter Kick gewesen.
Und?
Er hat gesagt, nee, war Glück. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, diesen Kieferbruch hat er auch direkt ertastet. Und das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das, weil die Geschichte mit dem Kieferbruch war ja, wenn ich es nicht erzählt habe, ich habe ja an dem Tag oder einen Tag später hatte ich das Date mit meiner jetzigen Frau.
Mhm.
Und als ich im Krankenhaus war wegen meinem Kieferbruch, hat der Arzt gesagt, naja, eigentlich müsste man jetzt den Mund verdrahten. Also du kriegst den zugedrahtet für 3 Wochen oder so.
Zugedrahtet?
Ja, klar. Also den Kiefer aufeinander zugetratet und kannst du quasi nur noch Suppe kriegst. Da wird eine Lücke gelassen für einen Strohhalm so ungefähr.
Okay.
Damit der wieder gerade wächst. Und ich habe gesagt, ja, das geht nicht. Ich habe ein Date morgen. Ich kann ja schlecht mit einem zugetrateten Kiefer.
Hey, ich bin's, der Jen. Hey, gut sich aus.
Das geht ja nicht.
Ja, aber du hast
geile Logik. Ich habe ein Date und deswegen kannst du meinen Kiefer nicht behandeln. Deswegen lassen wir es einfach
Aber der Kiefer
so.
War doch gebrochen und wahrscheinlich dick und hat wehgetan.
Ja, pass auf. Und er hat ja dann, hat der Arzt gesagt, naja, also es würde auch gehen, wenn ich halt im Prinzip die nächsten 3 Wochen versuche, einfach den Kiefer und den Mund zuzulassen, keine festen Sachen esse und dann könnte das auch klappen.
Und das hast du aber auch gemacht.
Doch, und das habe ich dann, habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir es so.
Hattest du ihr das direkt beim ersten Date gesagt, dass du gerade einen gebrochenen Kiefer hast?
Ich habe gestern einen Kiefer gebrochen bekommen.
Und wir haben ja geknutscht am ersten Abend.
Oh, weia.
Und es hat so fucking wehgetan. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, die muss denken, weil ich den Kiefer, ich konnte meinen Mund ja nicht richtig aufmachen. Und wenn, dann hat es wehgetan. Und ich habe wirklich gedacht, oh Gott, aber sie hat mir dann nachher, irgendwann haben wir darüber gesprochen, hat sie es nicht gemerkt. Und ich kann aber ja auch schlecht am ersten Date sagen, ich kann nicht gescheit knutschen, weil ich habe einen Kieferbruch. Ja, warum hast du einen Kieferbruch? Ja, ich habe einen Fahrradkurier vom Fahrrad getreten und der hat mir ins Gesicht getreten.
Mein Gott, du musst ja nicht sagen, dass du so ein Prolet bist, wie du es in Wahrheit bist. Du kannst ja auch was einfallen lassen, wie ich bin hingefallen oder so.
Ja.
Habe mich mit dem Fahrrad hingelegt oder sonst was.
Ich wollte aber auch nicht mit einer Lüge starten.
Apropos nicht merken, wenn die das
aber
schon...
Aber das ist ja auch nicht besser. Es ist ja nicht so, als ob nicht die Wahrheit sagen wesentlich besser wäre als eine Lüge oder eine Notlüge.
Nee, ich muss ja nicht von all meinen Verletzungen erzählen, direkt am ersten Abend.
Wenn sie dafür sorgen, dass du eigentlich den Mund nicht mehr bewegen kannst und nur unter Schmerzen knutschen, dann ist das etwas, was ich im Zweifelsfalle eher erzählen würde, anstatt in einem romantischen Moment da zu sitzen und plötzlich...
Ich habe auch die ganze Zeit, wenn sie irgendwas gefragt hat, habe ich immer...
Ist alles okay bei dir?
Hast du Hunger?
Was hast du gegessen an dem Abend?
Gar nichts.
Romantisches Dinner ohne was zu essen.
Aber
Stork Riesen hat er gekauft.
Stell dir mal vor, ja. Was ist das Schlimmste, was man dann essen kann? Wie heißt das hier? So eine Nuss öffnen.
Ja.
Aber auf jeden Fall, es ist ja gut gegangen. Ich habe sie ja dann auch irgendwann geheiratet und eine Familie gegründet. Also insofern.
Apropos nicht merken, ne? Die hat das nicht gemerkt, dass dein Kiefer gebrochen ist. Ich habe bei meiner Frau mal nicht gemerkt, dass sie ihre Zunge gepierst hat.
Was? Ja.
Das war so eine Überraschung. Sie war ja mal auf Mallorca und dann hat die irgendeine spinnerte Idee gehabt, mir das nicht zu sagen zu müssen. Und hat ein Zungenpiercing gehabt.
Das hast du nicht gemerkt?
Nein.
Beim Küssen zum Beispiel?
Nein.
What?
Ja, es klingt unglaublich. Es war so.
Aber weißt, hast du es auch nicht gesehen?
Wisst ihr warum? Ich glaube, die Zunge war so, das war direkt ein Tag, nachdem das Zungenpiercing drin war. Die Zunge war so geschwollen. Der Lappen war so dick, dass man das nicht, rede ich mir jetzt ein.
So, dass man es nicht merkt.
Das wird sich merken.
Also Zungenpiercing finde ich, die Vorstellung finde ich mega krass. Ich weiß, dass das total beliebt ist und viele das haben, aber wenn ich mir vorstelle, dass da einer mit so einer Zange kommt, dir die Zunge so rauszieht und dann, ich habe ja früher Ohrlöcher gehabt, ich weiß ja, die kennen ja dieses...
Du hast Ohrlöcher gehabt?
Ja, okay. In den 80s, klar.
In den 80s.
Und dann 80s, 90s. Okay. Und dann, habt ihr keine Ohrringe gehabt?
Nein,
damals.
Das fand ich schon immer scheiße.
Jochen, Georg, du hattest welche, ne?
Echt?
Ich hatte welche.
Standard.
Und natürlich links, ne?
Ja. Auf jeden Fall, ich wollte ja auch aussehen wie Andrew Agassi.
Aber das wollten alle, da habe ich gesagt, fickt euch, mache ich nicht.
Ja, weil du einfach ein krasser Typ bist, Joch.
Richtig, genau das. Alle haben den Ohrring gehabt und ich stand da, ey, was wollt ihr, ich hab keinen Ohrring.
Du warst mit deiner Ratinger Schwimmbadgang und deiner Speedo bist du da rumgerannt. Nee, aber diese Vorstellung, dass du durch die Zunge so ein, dieses Ding da durchgeballert kriegst, da kriege ich...
Ich finde das viel besser, dass es Jochen nicht aufgefallen ist.
Ja, ja, ja.
Schatz, fällt dir was an mir auf? Nö. Echt nicht?
Guck doch mal hier.
Also ich wunderte mich, ich wollte die ganze Zeit knutschen und so, das ist ja völlig untypisch, dass sie die ganze Zeit am Knutschen und die hat gewartet, bis ich es merke. Und dann hat sie mir irgendwann gesagt, sag mal,
wie viele Monate hat das
gedauert? Nichts auf.
So ein halbes Jahr später.
Nee, es war schon an dem Tag. Aber wenn man das Zungenpiercing rausnimmt, ne, und einen Tag nicht mehr reinpackt, dann wächst die Zunge direkt wieder zu. Wusstet ihr das?
Nach einem Tag. Auch wenn man das ein Jahr getragen hat.
Ja, das wächst total, oder zwei, aber es wächst ganz schnell wieder zu.
Weil meine Ohrlöcher, die sind immer noch da.
Ja?
Also die sind ein bisschen zugewachsen, aber die kannst du theoretisch, kannst du die sanft wieder öffnen.
Echt, bei mir war das glaube ich so, dass die zwar sichtbar, also da ist sichtbar, dass da mal ein Ohrloch war, aber man könnte keinen Ohrring mehr durchstecken oder Knopf oder wie auch immer. Es ging nicht mehr, der wäre zugewachsen oder das Loch ist zugewachsen.
Ich glaube, bei mir geht das noch. Ich hatte sogar zwei an einem Ohrläppchen.
Weil ich hatte mir die irgendwann mal als Kind stechen lassen und dann waren die aber wieder zugewachsen und musste ich sie neu stechen lassen.
Ja, das, wenn man, ja klar, wenn du die dann, glaube ich, nicht lang genug trägst oder so, kann das sein.
Das kann auch sein, weil ich habe irgendwie, ich hatte auch irgendwie eine Unverträglichkeit gegen bestimmte Metalle. Also diese ganzen irgendwas Billig-Ohrringe haben alle dafür gesorgt, dass ich ein mega dickes, entzündetes Ohrläppchen hatte.
Das hatten viele, halt weil die sich nicht echte Silberohrringe oder so genommen haben.
Ja, ja, genau. Mit den Silberdingern ging das dann, aber mit den anderen, die dann irgendwo auf dem Flohmarkt, irgendwie diese Traumfänger-Ohrringe und so, ne, so Hartmut-Engler-mäßig. Ja. Das ging dann nicht.
Ach geil, Alter, was eine Zeit, ja.
Leute, ja. Ich bin so froh, dass ich wieder zurück bin.
Herzlich willkommen zurück.
Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, manche haben es ja offensichtlich nicht mitbekommen, dass wir gesagt haben, dass wir gerade quasi unterwegs sind und mit der heißen Nadel zwei Folgen stricken aus Mölln, wo ich keinen Internetzugang habe und mich Etienne und Jochen besuchen kommen mussten. Da war ich ja gerade irgendwie 2 Tage oder 3 Tage erst dort. Also das war noch nicht lang, was ich da dort war und dementsprechend noch nicht viel, was ich an Behandlungen hinter mir hatte. Das Einzige, was ihr mitbekommen habt, vermutlich ist, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass es dort nirgends Internet gibt. Ja. Oder beziehungsweise nicht nirgends, sondern es gibt halt so Empfangsbereich und so, da gibt es halt WLAN, aber auf den Zimmern gibt es weder WLAN noch Mobilfunkempfang. Also ich habe 2 Handykarten gehabt, eine für Daten und eine fürs normale Telefonieren. Beide hatten 0 Empfang. Und WLAN war auf dem Zimmer auch nicht, was halt bedeutet hat, wenn ich irgendwas machen wollte, musste ich auf den Gang rennen, so 100 Meter, bis ich dann wieder WLAN-Empfang hatte und halt im Empfangsbereich, also im Eingangsbereich von der Reha-Klinik haben wir uns dann irgendwie hingesetzt und ein bisschen Fußball geschaut und so. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Und ich rede nicht von den Eiern mit Senfsoße. Wie steht ihr zu Eiern mit Senfsoße?
Oh Gott, ich hasse es.
Habe ich noch nie gegessen.
Es gibt ja Leute, die mögen das. Und ich bin mir nie sicher, ob die, wenn man sowas schreibt, wie, dass es Eier mit Senfsoße gibt und die Leute dann sagen, lecker, ob die das nur machen, um Anti zu sein. Oder was sonst in deren Jugend schiefgelaufen ist, dass diese armen Menschen Eier mit Senfsoße, weißt du ja nicht, ne? Vielleicht war irgendwie ich kann mir gar nicht vorstellen, wie eine Kindheit sein muss, dass man sich positiv an Eier mit Senfsoße erinnert, weil es bei mir das Gegenteil ist. Bei mir ist das so das Schlimmste, was mir in meiner Kindheit passiert sind, waren zum Glück dann nur Eier mit Senfsoße. Auf jeden Fall hatte ich eine Ultraschalluntersuchung. Und im Prinzip ist das sowas wie eine Routineuntersuchung, abgesehen davon, dass es für mich natürlich mit meiner Erkrankung eigentlich keine Routineuntersuchung mehr gibt.
Mhm. Ne? Also weil es jederzeit sein könnte, dass da nochmal was auftaucht.
Das, was festgestellt wird, und das Blöde ist, wenn tatsächlich irgendwie Krebs festgestellt werden sollte, ich versuche das immer so vereinfacht so zu erklären, dann ist es so, als wäre der nie erfolgreich behandelt worden. Dann ist es so, als wäre zwischen dem ersten Erkennen der Operation und so, vereinfacht gesagt, nichts Erfolgreiches passiert, sondern es wäre halt quasi weiter gewachsen in der Zeit oder so. Es ist sehr, sehr schlecht. Die Prognose, wenn das wieder auftauchen sollte, es vollständig heilen zu können, ist quasi null. Dann redet man halt nur noch davon, wie lange man noch hat. So, die erste und bis dahin einzige Ultraschalluntersuchung, die ich hatte, war im vergangenen Jahr bei der Ärztin, die meinen Tumor festgestellt hat auf der Bauchspeicheldrüse. War die einzige Ultraschalluntersuchung, die ich in meinem Leben bislang hatte. Und da, auch das habe ich ja erzählt, war es so, sie untersucht das und dann gibt es mir so ein Tuch, dass ich dieses Ultraschall, dieses Gel, da wird ja immer so ein Gel auf den Körper geschmiert, dass ich das halt abwischen konnte. Und ich sag halt irgendwie so ganz, ja, können Sie damit abwischen? Ich so, ja, das ist alles gut, wenn ich nach Hause komme, kann ich auch duschen, alles kein Problem. Und dann greift sie diesen Satz von mir auf, dieses alles kein Problem. Oder war das alles kein, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das der Wortlaut war. Und sagt irgendwie so sinngemäß, doch, wir haben hier doch ein Problem, setzen Sie sich bitte.
Ja, das hast du schon mal erzählt, genau.
Genau, und da hat sie mir das halt eröffnet, dass sie einen relativ großen Tumor entdeckt hat, ausgerechnet auf der Bauchspeicheldrüse, also der Worst Case von dem, was man in diesem Raum quasi entdecken konnte. Und ich habe euch auch erzählt, dass ich dann gefragt habe, was denn meine Prognose ist. Und sie sagt, also ne, so nach dem Motto, wie lange habe ich denn damit mit dieser Prognose, wenn sich das nicht als Fehldiagnose herausstellen sollte. Und sie antwortete, das wollen Sie nicht wissen.
Oh Gott.
Ja, also das ist aber
eine scheiß Antwort, ehrlich gesagt.
Nee, ich wusste ja schon, dass die Prognose mega düster ist, grundsätzlich. Ne? Wenn man noch nichts weiter untersucht hat, aber nur feststellt, da ist ein relativ großer Tumor, dann geht man davon aus, dass es A, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gutartig ist. Und B, so groß wie das Ding ist, dass es wahrscheinlich schon gestreut hat und dann redet man von Wochen oder Monaten. Das war mir dann schon klar, dass die Prognose nicht gut ist. Ich habe dann aber nicht weiter nachgefragt, aber nur um euch das Mindset zu geben, was ich bei der letzten Ultraschalluntersuchung hatte, die ich hatte. Das ist dabei rausgekommen. Und letzte Woche war auf meinem Plan eine standardmäßige Ultraschalluntersuchung im Rahmen der Reha. Mhm. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn man das auf dem Plan hat, dass man sowohl tags vorher als auch an dem Tag, ich hatte die erst nachmittags, das war meine letzte Übung quasi für diesen Tag. Man hat wie so einen Stundenplan, das letzte, was da drauf stand, mit stundenlanger Pause davor war halt diese Ultraschalluntersuchung, dass man sich nicht so ganz wohl fühlt. Weil es natürlich sein kann, dass bei dieser Untersuchung wieder irgendwas entdeckt wird. Mhm. Und ich habe euch ja gesagt, was es bedeuten würde, wenn wieder was entdeckt werden würde. Und natürlich mit dem Gedanken, wie es beim letzten Mal war. Und ich habe ernsthaft überlegt, will ich im Moment die Ultraschalluntersuchung überhaupt machen? Also, oder gehe ich rein und sage, ich möchte diese Untersuchung heute nicht machen, aus dem einfachen Grund, ich habe sowieso routinemäßig 2 Wochen später eine Untersuchung. Für die Behandlung, wenn was gefunden werden würde, spielt es nahezu keine Rolle. Also es ist jetzt nicht so, als ob man sagen würde, da geht es um jede Sekunde oder jeden Tag oder sonst irgendwie was. Aber für mich spielt es eine riesengroße Rolle. Wenn ich halt wüsste, ich soll noch eine Woche in der Reha bleiben mit einer möglicherweise fatalen Diagnose, ohne irgendjemanden, ganz alleine ohne zu irgendjemandem vernünftig Kontakt haben zu können und oder auch nur telefonieren zu können, habe ich ernsthaft überlegt, will ich überhaupt zu dieser Untersuchung gehen, gegebenenfalls oder gesetzt dem Falle, dass da was Negatives rauskommt. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern ich die hätte abbrechen können oder wollen, wenn etwas gewesen wäre. Auf jeden Fall bin ich dann doch dahin gegangen. Und man ist da so nervlich nicht so, also die Nerven liegen dann so ein bisschen blank, könnt ihr euch vorstellen, wenn man in dieses Untersuchungszimmer geht, sich da hinlegt und der Typ da einem das Gel auf den Bauch schmiert und anfängt irgendwie mit diesem Gerät da zu untersuchen und auf den Monitor angestrengt zu gucken, weil man sich halt denkt, bitte sag einfach nur, dass soweit alles in Ordnung ist.
100%, ja.
Ja, und also ich hatte die Pappe schon vorher auf, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, du guckst den an und versuchst also quasi in jedem Wimpernzucken liest du irgendwas raus. Und was macht der? Guckt sich dann irgendwie meinen Bauch und das Bild an, verzieht die Augenbrauen und sagt, Sie haben mir aber auch was mitgebracht, was hier ganz und gar nicht hingehört.
Oh Gott.
Da war es gelaufen.
Oh nein.
War ich völlig fertig erstmal.
Senfei.
So, was? Was? Krebs? Und er so, nee, hier sind Blutgefäße, die sich da entwickelt haben, die da eigentlich nicht sein sollte. Also quasi Adern, ne? Leitung, Blutleitungen so.
Ja.
Und das war's. Und dann beruhigt er mich so, tippt mir so auf den Arm und sagt, nee, alles, also nur diese Gefäße, wie sich die entwickelt haben, ist interessant. Und ich so, alter Vater, das kann man auch versuchen, anders zu sagen. Ja, und ich frage mich halt echt immer, in solchen Situationen, können wir uns darauf einigen, liebe Ärzte, die potenziell sehr negative Nachrichten zu verteilen haben und die mit Patienten arbeiten, die damit rechnen unter Umständen, dass ihr euch so ein bisschen vorher überlegt, wie ihr auf welche Situation reagiert, um einem nicht den zweiten Schock des Lebens zu geben. Und ja, jedenfalls war ansonsten auf der Untersuchung nichts grandios Wichtiges zu sehen. Also es ist natürlich irgendwie noch alles, es ist alles irgendwie viel Arbeit und so. Aber im Großen und Ganzen war die Situation soweit in Ordnung.
Ist doch also gut.
Ja, das ist soweit gut. Dann hatte ich eine.
Warte mal ganz kurz. Ganz kurz, bevor du weiterredest. Ich muss ganz kurz mein Ladekabel holen, sonst geht mein Mikrofon aus.
Okay.
Gut. 20 Sekunden.
Ich warte bitte. So lang.
Ja.
Wir warten so lange.
Ihr könnt so lange meinen Tinnitus-Pfeifton nachmachen.
Wenn man ja Glück hat, geht das eigentlich, dass man einen Pfeifton hat, der so hochfrequent ist, dass man den altersbedingt nicht mehr hört?
Da der ja von innen ist, ne, und nicht von außen kommt, glaube ich nicht. Ich glaube ja auch diese Tinnitus-Pfeiftöne, ich habe ja auch einen Tinnitus auf der linken Seite, auch einen sehr hohen Pfeifton. Ich glaube, das ist ja, hat ja auch was mit Einbildung irgendwann zu tun. Dass du.
Also meinst du, es suggeriert einem nur einen Pfeifton?
Ja, es ist ja noch nicht total durcherforscht, aber es kann sein. Und dass du dann im Gehirn irgendwelche Schaltungen verdrahtet hast, die dir einfach dann einen Pfeifton suggerieren, der
von außen nicht das kommt, sondern innerlich erzeugt wird. Und das
erscheint sinnig.
Das ist total ätzend, ich kenne das ja. Und dann, bei mir ist es immer so, sobald ich gestresst bin, wird er lauter, dann geht er auf beide Seiten rüber. Sobald ich mich entspanne, dann wird er ein bisschen leiser. Es hängt tatsächlich immer ab, in welche Verfassung ich
bin. Kannst du den inzwischen durch vergessen oder ist er so immer da?
Man lernt, also fällt mit, ja man quasi lernt tatsächlich auf. Damit zu leben irgendwie so. Aber manchmal ist er auch weg. Dann habe ich den 2-3 Wochen, habe ich den gar nicht mehr oder 4 und dann ist es super. Und dann kommt er irgendwann wieder und dann so, alles klar, schönen guten Tag, da bist du wieder. Dann arrangiert man sich so. Ja. Aber wo du das sagtest mit den Ärzten, das kann ich absolut nachvollziehen und das ist mir auch immer ein Rätsel, auch im Krankenhaus, dass da Leute liegen gelassen werden und erst eine Diagnose, die am gleichen Tag schon hätten übermittelt werden können, einfach nicht übermittelt werden, weil der Arzt dann irgendwie Feierabend hat und dann die Schwester darf es nicht machen. Das habe ich auch schon so oft erlebt. Das ist so ja, scheiße in der
manchmal
Kommunikation.
Manchmal ist, glaube ich, die Zeit einfach nicht.
Ja,
die Zeit ist vermutlich
aber
nicht
da muss man ja sagen, da liegt ein Patient und der...
Nehmen wir noch auf eigentlich?
Ja, wir nehmen auf. Da liegt ein Patient und der erwartet im Prinzip eine Auskunft. Was habe ich denn jetzt? Aber es wird ihm... vor allen Dingen am Wochenende, wenn du am Wochenende, da bist du immer der Angeschissene im Krankenhaus.
Nee, aber weißt du,
der Arzt kann jetzt nichts sagen, der kommt jetzt am Montag wieder. Können Sie mir nicht sagen, ich bin nur die Schwester.
Ich glaube, das ist so ein bisschen Berufsblindheit, weil die so viele Leute da durchschleusen und für die das so normal ist. Für einen selber ist das immer der besondere Moment im Leben und für die bist du halt einer von Tausenden im Zweifelsfall. Mhm. Ich habe das gemerkt bei der Geburt meines zweiten Kindes. Gut, es war auch einfach wirklich eine Bitch, die da im Kreissaal war, aber das zweite Kind kommt. Bin dann mit der einen Hebamme dann in das Nebenzimmer gegangen und sollte das zum ersten Mal eine Windel anziehen, dem Baby. Also ein kleines, frutzeliges Ding, das da gerade geschlüpft ist, wirklich die Augen zukneift, weint und also ganz, ganz warm ist und so ein ganz runzliger Körper. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und obwohl ich das ja schon kannte, also weil ich ja schon eins hatte, aber war das trotzdem, das ist so ein Moment, wo du ganz vorsichtig natürlich noch bist und ganz behutsam. Mhm. Und dann habe ich ganz leicht so das Beinchen hoch und das ging der zu langsam. Und dann hat die mich da quasi weggeschoben und hat dann so, wir haben hier noch andere, meinte sie dann so, ne? Und dann so zack, 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 so hochgehoben, mir so in die Hand gedrückt und dann wieder zurück zur Mutti, ne? So. Und also so verpackt, so wie die bei McDonald's ein Big Mac zusammenlegen, so ungefähr, ja? Und das war für mich mein neugeborenes Kind, so. Und da merkst du halt, die hat es wahrscheinlich auch nicht böse gemeint oder so, aber die muss halt am Tag, wickelt die da ihre 30 Neugeborenen, für die sehen die alle mehr oder weniger gleich aus. Da ist nicht mehr so, ihr Kind, sondern das ist einfach nur, Massenproduktion im Prinzip. Und ich glaube, so muss man das sehen. Ich glaube, die sind einfach ein bisschen... desensibilisiert schon die meisten Ärzte.
Hatten wir schon darüber gesprochen, wie das Kind aussieht, wenn es rauskommt und dieses Aha-Erlebnis und alle Sachen immer, da bist du so total glücklich, wenn das Kind in den Hand. Und ich dachte nur so, kann nicht von mir sein, das ist ja doch grottenhässlich.
Wieso kann es dann nicht von dir sein?
Oh, das ist so zerknautscht und irgendwie verdellt.
Das war ernsthaft, oder? Das war dein erster Gedanke, als dein Kind geboren wurde, gesagt, Gott, ist das grottenhässlich.
Nein, das war nicht grottenhässlich, es war sehr komisch. Es war verbogen und verdellt. Und die haben hast du direkt das Kind, der glücklichste Moment.
Ich hab das so wie beim König der Löwen,
also mir hat's echt ein paar Minuten gedauert.
Weißt du, was ich gemacht habe? Nee. Ich hab ein Foto gemacht quasi aus dem Blickwinkel.
Mann.
Also ich habe quasi die Wand fotografiert, die das Kind als erstes sieht, wenn es rauskommt.
Was? Die Wand?
Also, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also, die Frau liegt da ja breitbeinig und dann habe ich mich so vor sie gestellt und habe aber dann so an die Wand fotografiert, weil ich das Foto machen wollte, was das Kind als erstes sieht. So eine hässliche Krankenhauswand. Damit ich irgendwann mal zeigen kann, das war das Erste, was du auf dieser Welt gesehen hast.
Mhm.
Und hat das den gewünschten Effekt gehabt? Warst du extrem beeindruckt von dem Bild?
Klingt voll romantisch auch.
Ja, es ist halt einfach mega gezündet. Also es ist einfach eine riesengute Idee. es war einfach halt eine weiße, graue Wand. Völlig unspektakulär und interessiert original niemanden. Aber ich fand es war irgendwie eine ganz gute Idee. Naja, was willst du auch sonst machen da drin? Ja. Ey, aber Georg, nochmal zu dieser ganzen Geschichte. Ohne mir anmaßen zu wollen, das komplett nachempfinden zu können, aber ich habe ja auch Ultraschall gehabt wegen meiner Fettleber und da hatte der ja auch so Blutschwämmchen gefunden und der Typ war halt auch, der macht auch diesen Ultraschall und dann hat er wirklich 10 Minuten lang, das war ja auch mit Kontrastmittel, das ich noch gespritzt bekommen habe, und dann hat er wirklich 10 Minuten da so rumgequetscht da am Bauch und so und kein Wort gesagt und immer dann tippt er was, misst irgendwas ab, tippt was und du denkst, dann sagt er, was ist denn das, das ist aber komisch, das muss ich mir nochmal genau angucken. Ich so, und du denkst dir direkt, okay, was meinen sie mit komisch? Ein Arzt braucht nur sagen, oh, oder hm.
Ja, aber das ist, ich glaube, in der Situation kannst du auch nicht richtig machen. Dann hältst du deine Fresse, dann sagst du, sagen sie doch was.
Ich habe mich auch fast nicht getraut,
das
zu sagen.
Oder du sagst, oh Gott, das sieht ja aus wie ein Tumor.
Und ich habe auch direkt, als er gesagt hat, nee, meine erste Frage war, sagen sie mir, es ist tödlich. Sagen sie mir nur, es ist tödlich. Das ist eigentlich das.
Aber ich finde, man kann doch vieles richtig machen. Also in fast jeder Art von Behandlung finde ich es extrem gut zu wissen, was der Arzt da gerade macht.
Ja.
Ich hatte zum Beispiel einmal einen Zahnarzt gehabt, war bei dir in der Nähe, Jochen übrigens. Da war ich irgendwie gerade, da habe ich in Gibraltar gelebt und musste hier in Hamburg eine Zahnbehandlung hinter mich bringen. Und der hat im Prinzip jeden Arbeitsschritt einfach nur kommentiert. Nur gesagt, was er gerade macht.
Das ist cool.
Und das war fantastisch, weil ich einfach nur wusste, okay, das passiert gerade. Und ohne jetzt im Detail zu wissen, wie lang dieser Arbeitsschritt dauert und ob der jetzt irgendwie schmerzvoll sein könnte oder nicht, hast du so ungefähr gewusst, woran du bist, weil das halt eine komische Situation immer ist, da irgendwie eine halbe Stunde zu liegen und den Mund offen zu haben, während irgendein anderer Mensch da seine beiden Hände reinstopft.
Ja.
Und ich glaube, dass bei so einer Behandlung, dass das halt auch so ist. Wenn du befürchtest, dass es vielleicht sogar irgendwas Schlimmes sein könnte, jemanden zu haben, der wortlos da 10, 15, 20 Minuten auf irgend so ein Gerät guckt, vor allen Dingen dann, wenn nichts ist. Ich glaube, das ließe sich relativ leicht vermeiden, indem man einfach so ein bisschen sagt, was so grob passiert.
Ich glaube, die kriegen vielleicht auch einfach zu wenig Feedback oder so. Ich meine, es gibt ja so Bewertungsportale vielleicht, für Ärzte oder so, aber es gibt ganz viele Berufe, wo die Leute auch nie ein ehrliches Feedback kriegen. Vielleicht fällt denen das auch gar nicht auf, wenn man denen das nicht sagt. Also ich würde mich jetzt auch nicht direkt trauen, dem Arzt zu sagen, wissen Sie was, Sie könnten ruhig ein bisschen kommunikativer sein,
liebe Ärzte,
bei der
die uns gerade zuhören, wir alle sind ein großer Freund davon, zu wissen, was ihr gerade macht.
Ja.
Zumindest so im Groben und Ganzen. Es ist natürlich nicht immer verständlich, weil Ärzte natürlich dann auch sehr schnell in Fachsprache verfallen, sodass das einem dann relativ wenig bringt. Aber so eine ganz grobe Idee, was da so passiert, wäre super cool.
Also meine Schwester ist ja Kinderärztin, ne? Und mein Schwager ist ja Urologe und mein Bruder ist ja Hautarzt. Und ich habe mit denen dann genau darüber gesprochen. Und die sagten, das finden die eigentlich total super, wenn du sagst, okay, der Warteraum war schön, wenn du Feedbacks gibst. Also es muss jetzt nicht eine Stunde sein. Aber
das passiert doch sicherlich sehr selten.
Das war total freundlich von ihnen. Also meine Schwester findet das super. Das
ich habe das heute gemacht, bei dem Physio.
Ja, super.
Bei dem Physio, wo ich war, habe ich gesagt, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich finde, sie haben das toll gemacht. Sie haben sich viel Zeit genommen. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, habe ich ihm gesagt. Hat er sich, glaube ich, auch gefreut.
Ja.
Ich mache das generell eigentlich, aber manchmal traue ich es mich nicht. Bei diesem, da im Bauchforum, wo ich war, das war ein guter Arzt. Ich glaube, dass der kompetent war und so, aber der war so, weiß ich nicht, der sah so ein bisschen streng und konzentriert und Wortkack. Und da habe ich mich auch nicht getraut so. Aber zum Beispiel auch beim Friseur. Traut ihr euch dem Friseur, der euch die... Okay, sorry, Georg, aber wenn ein Friseur mir die Haare schlecht schneidet, ich sag immer, nee, super, gefällt mir, cool, nee, alles super, und dann gehe ich nie wieder hin.
Wie findest du meine Frisur?
Ja.
Ich war eben beim...
Du warst beim Friseur?
Okay.
Ein Witz. Nee, aber also dann ich traue mich dann auch nicht, weil was, dann ist ja eh zu spät, was soll er auch sagen? Es ist dann einfach nur unangenehm für beide.
Oder das Einzige, was du sagen kannst, hier komme ich nie wieder hin oder beim nächsten Mal machst du das anständig und das sieht jetzt scheiße aus,
aber das
ist
ja auch blöd. Ändert an der Frisur nichts, es ist für ihn dann unangenehm und oder sie und irgendwie.
Im Idealfall weißt du halt schon vorher, was auf dich zukommen könnte, was dir nicht gefällt, wenn du halt sagst, irgendwie die Seiten nicht zu kurz oder sonst irgendwas in der Art, dass er es halt im Vorhinein weiß, worauf er achten soll. Vielleicht hast du ja so eine komische Kopfform, dass das total bescheuert aussieht oder weiß der Teufel was.
Ja.
Aber pass auf, ich bin noch nicht mit meinen Erlebnissen fertig. Ich habe noch mehr.
Arkham
Asylum. Ich habe noch die Psychologin, die mich religiös bekehren wollte. Das Es gibt dort auch die Möglichkeit, mit Psychologen zu sprechen in der Reha. Und im Großen und Ganzen bin ich da hingekommen und habe gesagt, ich bin für alles zu haben, ne? Für jede Schandtat zu haben. Ob nun psychologische Gespräche oder irgendwie Ergotherapie oder weiß der Teufel was hier von autogenem Training. Ich habe gesagt, ich bin mir quasi für nichts zu blöd. Ich probiere es aus und wenn es mir gefällt, dann mache ich es weiter. Wenn es mir aus irgendeinem Grunde nichts gefällt oder ich das Gefühl habe, es bringt überhaupt nichts, dann können wir darüber sprechen, ob ich es nicht weitermachen will. Aber ich bin mir auch nicht zu doof, irgendwie mit keine Ahnung was, mit teilweise 70- und 80-Jährigen da zusammen im Kreis zu stehen und irgendwie einen Gymnastikball in die Luft zu halten. Und ja. Deswegen, also auch psychologische Betreuung fand ich gut, richtig und wichtig und habe dann mit ihr gesprochen. Ich habe 2 Termine gehabt und mit unterschiedlichen Themen. Und ein Thema, was wir halt auch so ein bisschen hatten oder worüber wir ein bisschen gesprochen haben, ist halt naheliegenderweise halt auch das Thema Tod oder Angst vor dem Tod, Umgang damit, mit der Situation, wo ich halt gesagt habe, dass es für mich halt auch problematisch ist, mit Leuten umzugehen, die diese Option nicht wahrhaben wollen. Wenn ich mit Leuten rede und sage, das ist eine realistische Option bei mir, das kann passieren, und die dann sagen sowas wie, das wird schon nicht, du schaffst das schon, das kommt schon nicht zurück oder so ein Blödsinn halt. Ne? Mhm. Das ist so ziemlich das Unproduktivste, was man sagen kann, vor allen Dingen bei jemandem wie mir, der ja sehr genau weiß, was ihn erwartet. Ne, wenn ich mich da irgendwie bewusst bedeckt und dumm halten würde und nicht informieren würde, wäre das eine Sache, dass du jemanden vielleicht davon überzeugen kannst, dass seine Chancen besser sind, als sie tatsächlich sind, weil er sich diese Option halt offen halten will. Aber wenn jemand sehr genau weiß, was auf ihn zukommt, ist es halt totaler Blödsinn, ihm zu sagen, das wird schon.
Aber würdest du das jemand anderem sagen? Also würdest du sagen, was? Ja, du weißt ja, dass du noch 10% Überlebenschance hast.
Nein, darum geht's ja nicht. Aber also, wenn er dir sagt, ich überlege mir dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, denkst darüber nach, über wie es mit aktiver Sterbehilfe aussieht oder was mit deinem Hund passieren würde, wenn du stirbst und so weiter und so fort. Und dann jemanden zu haben, der, wenn du ihm das sagst und ihm diese Sorge quasi anvertraust, was passieren würde, wenn, das einfach nur abblockt mit, das wird schon nicht. Na, das ist halt komplett unproduktiv.
Ja, aber das ist doch Mut machen.
Nee.
Nee, okay.
Das macht keinen Mut.
Was? Okay.
Nee, da bin ich beim Georg.
Wenn jemand, der inkompetent ist, einfach nur etwas hinterher plappert, von dem er keine Ahnung hat, ob es stimmt oder nicht.
Ich meine, es ist gut. Ich glaube, also was Jörg meint, es ist gut gemeint. Aber ja, gut gemeint, ja, ist halt weiß. Auch immer so. Ich kenne, also ne, das ist so wie jetzt mit dem, es ist immer so dumm, wenn ich jetzt ein Beispiel bringe, aber es ist so wie mit dem Tinnitus. Und meine Mutter hat dann, Grüße Mama, die hört ja eh jede Folge und die erzählt mir auch immer, wie Grüße, toll sie dich findet, mir. Jochen. Aber na gut. Und dann kannst du bitte aufhören, Kussgeräusche zu machen, wenn ich von meiner Mutter rede.
Handkuss.
Und sie meinte dann auch so, ja, aber das wird wieder weggehen. Und ich denke dann so, ja, okay, das kann sein, aber es gibt halt auch Millionen Menschen, die halt einen Tinnitus kriegen und den für immer haben, inklusive dir, Jochen.
Aber mir geht's auch weg, manchmal.
Manchmal, ja. Aber es ist halt einfach so, dass ich denke, wenn sie sowas sagt, dann denke ich ja nicht, ah ja gut, es wird schon weggehen. Wenn meine Mutter sagt, es wird schon weggehen, dann wird schon nicht bleiben. So, das ist halt so dieser, klar, sie will positiv sein, sie will jetzt mir auch nicht sagen, naja, gewöhn dich mal dran, dann wahrscheinlich bleibt das für immer. Ist ja eigentlich... Würde ich wahrscheinlich als Elternteil das auch so sagen, aber es hilft einem tatsächlich überhaupt
nicht. Was hilft denn dann in der Situation? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also meiner Meinung nach kannst du da nicht viel aus meiner sagen. Sicht,
dass du jemanden hast, der mit Situation B umgehen kann und keine Scheuklappen aufsetzt. Und weiß ich, wenn es um sowas geht, keine Ahnung, zum Beispiel auch Patientenverfügung und weiß der Teufel was oder ein Testament oder weiß der Geier was. Hilft dir ja nicht, wenn jemand sagt, wirst du schon nicht brauchen in nächster Zeit. Sondern einfach nur zu sagen, jo, okay,
naja,
keine also, Ahnung, wenn du meine Hilfe brauchst, dann helfe ich dir.
Es geht ja jetzt erstmal um die erste Reaktion auf so eine Nachricht. Da würde ich jetzt nicht sagen, ja, ich helfe dir beim Testament aufsetzen.
Wenn ich sage, Jochen, hilfst du mir dabei, ein Testament aufzusetzen, ja, würdest du nicht sagen, ja?
Natürlich würde ich das machen, aber das ist ja... Das
wäre also ich würde dir helfen, weil ich profitiere ja vielleicht dann davon.
Aber genau. das ist ja nicht der erste Schritt in so einem Gespräch. Damals, als du uns ja die Botschaft übermittelt hast, haben wir bestimmt jetzt auch nicht direkt im ersten Moment gesagt, wir helfen dir, das Testament aufzusetzen, sondern wir haben gesagt... Das wird schon. Das war ja auch unsere Reaktion. Und dann im Nachgang, glaube ich...
Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob das eine Psychologin sagt oder Freunde oder Verwandte.
Ja, so weit waren wir noch gar nicht. Also das ist ja nur so eine Nebenerscheinung, von der ich halt sage, irgendwie, da greift dann wieder mein Lieblingssprichwort, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Ja, genau.
Und jedenfalls, wir haben aber darüber habe ich halt mit ihr gesprochen, weil ich es halt mega wichtig finde, das Gefühl zu haben, dass wenn du mit jemandem über so ein Thema sprichst, er das ernst nimmt und wenn du Interesse signalisierst, darüber zu reden, mit dir darüber auch tatsächlich redet, anstatt einfach Scheuklappen aufzusetzen und abzuriegeln, indem man sagt, nee, das wird schon nicht oder so, ne? So, darüber habe ich halt mit ihr gesprochen, unter anderem. Und dann kam sie auf das Thema Religion zu sprechen, weil es natürlich so ist, dass Leute, die religiös sind und an ein Leben nach dem Tod glauben, vermutlich deutlich weniger Probleme mit einem drohenden Tod halt haben, ne? Weil sie sich halt vielleicht denken, dann kommt für mich ja das Beste, was überhaupt passieren kann, dann bin ich im Himmel und so weiter und so fort. Und das nehme ich überhaupt nicht übel, dass sie in diese Richtung denkt und nachfragt, ne? Nach dem Motto, sind sie denn religiös und so weiter und so fort, was ich dann sofort verneint habe. Und es war unsere zweite Session. Und ich dachte mir halt auch, kann ja durchaus sein, dass es auch Spezialisten auf dem Gebiet gibt. Genau wie es halt, Therapeuten gibt, die speziell mit Onkologiepatienten umgehen können, ne? Also so die speziell Krebspatienten betreuen, kann es ja auch gut sein, dass es jemanden gibt, der im Bereich Psychologie und Religion halt irgendwie so seinen Schwerpunkt hat und da seelsorgerisch / psychologisch arbeitet, ne? Würde er durchaus Sinn ergeben. Von daher dachte ich mir, hörst du dir erstmal an, vielleicht hat sie ja jemanden, den sie dir da empfehlen will oder vielleicht ein gutes Buch und so weiter. Aber im Prinzip war ihre Strategie mir zu sagen, Herr Zahl, Sie sind ja ein sehr, sehr rationaler und logisch denkender Mensch. Und ich sage, ja, ich glaube schon, ja, das ist so. Und dann ging es halt um das Thema Religion und ob ich gläubig sei. Und ich sagte, nee, bin ich nicht. Und dann war ihre Reaktion,
das kriegen wir schon hin,
quasi sinngemäß zu sagen, haben Sie sich denn schon mal überlegt, gläubig zu werden? Und ich so, also ja, habe ich, aber das geht ja nicht so leicht. Es ist ja nicht so, dass man sich sagt, ich glaube jetzt einfach und dann glaubt man. Sondern das ist ja eine Geschichte, zu der man, wie auch immer geartet, diejenigen von euch, die gläubig sind, da wird jeder eine eigene Geschichte haben. Bei einigen ist es vielleicht quasi von den Eltern vererbt. Andere haben vielleicht irgendeine Erfahrung gemacht, die sie hat gläubig werden lassen. Wiederum viele sind nicht gläubig, sind vermutlich die Mehrheit von euch sogar und so weiter und so fort. Aber was ich damit sagen will, man setzt sich ja nicht hin und sagt sich, rein rational betrachtet wäre es für mich vorteilhaft, gläubig zu sein, schnips und ist es plötzlich. Mhm. Dann sagte ich also, nee, bin ich nicht, aber das geht ja auch nicht so leicht, gerade als rationaler Mensch. Und dann hat sie versucht, quasi mich stehenden Fußes improvisiert davon zu überzeugen, gläubig zu werden. Und das habe ich so ein bisschen, also bei aller Liebe für die Mühe, die sie sich gibt, aber das hätte sie sehr schnell merken müssen, dass das so nicht funktioniert. Dann sagt sie zu mir, wieso sind Sie sich denn so sicher, dass es keinen Gott gibt? Ich so, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ja nicht so ein im Zweifelsfall, für manche ist es so ein Opt-out-Ding. Aber es gibt für mich keinen besonderen Grund zu glauben und schon gar keinen, mir rational zu überlegen, dass es für mich von Vorteil wäre zu glauben und mein Hirn so umzuschalten, dass ich es jetzt plötzlich tue. Dann hat sie diesen Logikfehler, die Mathematiker von euch werden den Witz kennen, oder nicht die Mathematiker von euch, irgendwie jeder, der schon mal irgendwas mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun hatte. Wenn ich im Lotto spiele, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich gewinne oder ich gewinne nicht. Also 50-50. So hat sie das dann versucht. Das war ihr nächstes Argument. So nach dem Motto, es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es existiert kein Gott oder es existiert ein Gott. Und ne, so nach dem Motto, ist ja dann 50-50. Ne? Warum schließen sie dann das eine aus? Dann sind wir beim fliegenden Spaghetti-Monster gelandet, wo ich ihr gesagt habe, dasselbe kann man halt auch über das fliegende Spaghetti-Monster sagen. Nur, dass es zwei Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten gibt, heißt ja nicht, dass sie gleich wahrscheinlich sind. Das hat sie weiter versucht. Als sie gemerkt hat, sie kommt damit nicht weiter, wollte sie mich über todesnahe Erlebnisse davon überzeugen, dass das ein Gottesbeweis sei. Sagt euch das was, todesnahe Erlebnisse?
Ja, sind das so, dann sehen die so ein helles Licht und
genau, das sind Leute, den Körper deren Herzschlag, von... deren Herzschlag irgendwann mal ausgesetzt hat und so, und dann kommt es zu so ein paar Kurzschlussreaktionen im Hirn, das wird dann irgendwie unterversorgt mit Sauerstoff und dann gibt es Halluzinationen, wie bei allen möglichen Drogen und so weiter auch. Wenn diese Sauerstoffunterversorgung dann lange genug anhält, ist man irgendwann tatsächlich tot und wenn nicht, wird man zurückgeholt, wenn man Glück hat und ohne Hirnschaden, wenn man noch mehr Glück hat und lebt halt weiter. Das war dann ihr nächster Schritt. Und das war im Prinzip meine zweite Session und ich sage deshalb, dass es so wichtig ist, dass es die zweite Session war, weil sie mich in der ersten Session schon kennengelernt hatte. Mhm. Und ja, das war die Psychologin, die mich quasi überreden wollte, doch an Gott zu glauben, was nicht so ganz funktioniert hat.
Wie viel Sitzung hast du noch bei ihr?
Wenn jetzt jemand zuhört, keine.
Oh, okay.
Und ich würde auch keine weitere machen. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert an die Ärztin, die wusste sie damals noch nicht, aber meinen Tumor behandeln wollte mit homöopathischen Medikamenten. Sie wusste das damals noch nicht. Sie hat das für eine Magenschleimhautentzündung gehalten.
Oh, oh.
Aber der habe ich halt nicht vertraut, dann nochmal hinzugehen. Ja. Das war die religiöse Bekehrung. Was aber nichts daran ändert, wenn es tatsächlich jemanden gibt, der in dem Bereich entweder arbeitet oder jemanden kennt oder sagt, ich bin tatsächlich Seelsorger/Psychologe, dass ich grundsätzlich kein Problem hätte, mit einem solchen Experten tatsächlich mal zu sprechen. Nur die Variante, die hat so gar nicht funktioniert. Das war ja.
Ich bin froh, erstmal, dass du zurück bist und als wir dich gesehen haben, dass du auch gut aussahst, also, naja, gut, sind wir ehrlich, Georg, aber gesund, verhältnismäßig, herausragend.
Ja.
Und wir hoffen, dass das natürlich jetzt auch erstmal so bleibt, ne? Also was heißt erstmal, dass es so bleibt. Und wenn jemand da draußen ist, der irgendwie da Kontakt aufnehmen möchte mit dir,
kann sich an mich wenden, genau. Ja.
Ich handle jetzt mit Rindern.
Was ist los?
Ich habe mir ein Rind gekauft. Also ein Achtel Rind.
Da kann ich was verkaufen. Achtel oder?
Nee, das kriege ich nächste Woche.
Das geht mir zu schnell. Du hast dir ein Rind
ein
gekauft.
Ein Achtel Galloway Rind.
Was kostet das?
Das Kilo kostet, glaube ich, so 15 Euro, zwischen 12 und 15 Euro. Und das sind, glaube ich, 30 Kilo. Ein Galloway-Rind, ein Achtel, ist ungefähr zwischen 25 und 30 Kilo.
Also das ist 600 Euro Rind für Rind. 700 Euro?
Nee, so viel?
Weniger.
300,
400?
400 oder so. Aber also,
du hast für 400 Euro Fleisch gekauft.
Aber ich habe schon die Hälfte die du verkauft. Deshalb sage ich ja, das ist der Waran. Nee, ohne Scheiß. Ich habe ja, ab und zu bin ich ja in der Nähe von Husum und da gibt es ein Örtchen, das heißt Ahlewatt. Und da wohnt der Freak. Hallo Freak. Freak ist ein Biobauer und der hat in Tönning an der Eider Galloway-Rinder stehen.
Was sind denn
Galloway-Rinder?
Das
sind diese dicken, buschigen, die den ganzen Tag und Nacht draußen stehen bleiben, die also nie in den Stall kommen, sondern das sind diese braunen, zotteligen
Büffel.
Ja, so Büffel. Büffel? Ja, also Rinder halt. Aber die, weißt du, die so aussehen, als könnte denen keiner was anhaben, weil die so, mach mal ein Foto, genau. Sind diese dicken, fetten, da, genau.
Ja, krass.
Die sind sehr süß. Und der hat so Galloway-Rinder und die stehen den ganzen Tag auf der Weide und ab und zu schlachtet der eins im Jahr. Und dann da hat er so einen E-Mail-Verteiler, habe ich gesagt, Freak, setz mich doch mal auf den E-Mail-Verteiler, ich möchte mir auch mal ein Stück Rind holen.
Du triffst ja wieder genau den Zeitgeist. Die Leute lieben das, wenn wir hier davon berichten, wie lebende Tiere geschlachtet und gegessen werden.
Ja, aber das ist nur so, der nimmt die Bestellung auf und wenn ein Rind verkauft ist, dann bringt er es zum Schlachter.
Ja, dann ist ja alles cool.
Ne? Auf alle Fälle kriege ich jetzt 25 Kilo Rind. Da sind dann auch Beinscheiben drin. Und ich habe mich gefragt, was macht man mit Beinscheiben? Habt ihr eine Ahnung, was man mit Beinscheiben macht?
Nein.
Da ist wirklich alles dabei vom Rind. Hackfleisch, Entrecote, Rumpsteak und ich handle jetzt mit Rindern.
Du meinst, du handelst mit der Hälfte deines Achtels?
Genau.
Aber was heißt du handelst? Wo willst du denn? Setzt du die auf eBay Kleinanzeigen oder was?
Also ich habe einen Kumpel überzeugt, dass er doch damit einsteigen soll und mir die andere Hälfte abkaufen kann. Habe ich schon überzeugt. Hallo Jack.
Also du hast einem deiner besten Freunde die Hälfte des Rindes verkauft.
Genau. Das Problem ist.
Die Hälfte des Achtels, also ein Sechzehntel.
Ich wusste am Anfang nicht, wie viel ist ein Achtel Rind. Und jetzt kommt raus, es ist 30 Kilo.
Ist das der Jack, der dir dein ganzes Haus baut, dein Büro umräumt? Und dem knüpfst du jetzt nochmal. Jack, wenn du das hier hörst, der Jochen sollte dir einfach das ein Sechzehntel da schenken.
Ja.
Ganz ehrlich, was du alles für einen Jochen machst, lass dich nicht abzocken.
Ich brauche eine Gefriertruhe vor allen Dingen. Ich habe jetzt 30 Kilo Fleisch, die ich nächste Woche Freitag kriege. Ich weiß nicht, wo ich das hinpacken soll. Also
meine erste Frage war, du hast doch neulich schon mal irgendwas in relativ geringer Menge gekauft und darüber dich quasi schon mit der Frau in die Haare gekriegt, weil du drei Eisbeine kaufen wolltest und keinen Platz dafür hattest oder so?
Nee, das war eine normale Theke. Das war an der normalen Einkaufstheke, genau. Das waren die Füße vom Schwein, drei Haxen. Habe ich übrigens gestern gegessen, Leute.
Ja, ich habe dir geschrieben.
Habt ihr die Fotos gesehen?
Ja, ich hab
das
dir auch
sieht geil aus.
Was übrig ist. Kann
oh, keiner. Ich habe noch eine Haxe.
Echt?
Meine Frau war begeistert, als ich dir den ganzen Fuß auf den Teller legte. Die hat mich angeguckt. Willst du mich verarschen? So, ein höfliches Lecker war das.
Du hast noch keine Tiefkühltruhe dafür, um das Rind zu lagern.
Ich habe so zwei, ich habe so
du kaufst jetzt extra eine dafür?
Naja, ich habe ja so einen Kühlschrank mit zwei Fächern, aber 30 Kilo werden nicht in zwei Fächer packen, passen, glaube ich. Ne?
Du hast ja auch keine 30 Kilo, sondern 10 bis 15, oder? Wenn du die Hälfte davon nur hast.
Ja, aber das ist ganz schön viel, ne? Ich glaube, das passt
also ein bisschen was kann ich dir abnehmen.
Ja? Die Beinscheiben kriegst du.
Aber hast du dir das nicht als erstes überlegt, ob du das,
nein,
ob und wo du das unterbringst?
Nö.
Ah, okay, das
ich bin total naiv, hab gesagt, das ist voll romantisch.
Ich kaufe mir ein Achtelrind.
So ein schönes Achtelrind Galloway.
Okay. Und das von dem Typ, der ersten Zaun baut und danach googelt, wie es geht, das kann ich mir nicht vorstellen.
Übrigens, Georg, jetzt mal ein komplett anderes Thema. Seitdem du mir gesagt hast, Show Making a Murderer, bin ich True Crime Serien Junkie. Ich habe ja diese eine Serie mit dem unschuldig im Knast sitzenden Typen, der zum zweiten Mal schon unschuldig im Knast sitzt, gesehen und danach habe ich
welcher Unschuldige?
War das Making a Murderer? Nee, der zum zweiten Mal ist? Nee.
Weil das ist ja eine Spekulation bei Making a Murderer, ob der unschuldig ist oder nicht, ne? Aber
meinst The Stairway oder wie
das
heißt?
Genau, The Staircase habe ich danach geguckt, dann habe ich Making a Murderer geguckt und jetzt gucke ich das dritte und das alles innerhalb von 3 Wochen weggeguckt. Also ich finde das so geil.
Aber das ist ja wieder eine sehr spezielle Art von True Crime. Das ist ja im Prinzip die Untervariante von mutmaßlich unschuldig Verurteilten.
Ja.
Die meisten True Crime Sachen sind ja einfach Kriminalfälle, die irgendwann mal gelöst wurden und die wir gemeinhin als auch korrekt gelöst betrachten, ne? Wie auch unseren kommenden Podcast, da wird es ja auch hauptsächlich darum gehen. Und dann gibt's natürlich auch noch so welche, die die nur ungeklärte Fälle, also komplett ungeklärte Fälle bearbeiten und so, wo dann jeder spekuliert, wer es denn gewesen sein könnte.
Ich habe auch noch einen Tipp, wo wir gerade bei Netflix und Co. sind. Ich habe es auch schon bei Kino Plus, habe ich es erzählt, also sorry, wenn es sich doppelt, aber für unsere Podcast-Zuhörer, und zwar My Octopus Teacher.
Habe ich gesehen.
Hast du gesehen?
Ja, hat Simon, glaube ich, auch getwittert.
Ja, mal. Simon hat es auch getwittert.
Aber geiles Ding, habe ich gesehen.
Absolute
Wahnsinns-Doku
auf Netflix, die ich echt empfehlen kann, und ich bin echt überhaupt nicht groß Fan von Tierdokus. Es geht um einen Mann, einen Taucher, der Südafrika spielt das, und der sich tatsächlich befreundet mit einem Oktopus. Das klingt jetzt erstmal weird, aber der taucht auch ohne Hilfsmittel, also er kann halt relativ lang die Luft anhalten und taucht da in so einem Atoll, den er The Forest nennt, weil das wirklich unter Wasser so richtig krass aussieht.
Ja, glaube ich.
Und genau, und er taucht da halt rum und macht Fotos und so.
Und filmt es,
glaube ich. Und filmt das auch, und dann trifft er irgendwann eines Tages, sieht er da eingegraben, gut versteckt in so einer Ritze, sieht er so einen kleinen Oktopus und findet den irgendwie fasziniert, weil der da so aus seinem Versteck so rausglupscht irgendwie und ihn so anguckt, ein bisschen ängstlich. Und dann nähert er sich ihm so und streckt ihm nur so den Finger raus. Und dann gräbt er sich erstmal noch so ein und dann kommt so ganz langsam so eine kleine Tentakel und berührt so den Finger. Und das war's erstmal. Und am nächsten Tag geht er exakt an den gleichen Ort und der Oktopus ist wieder da und er hält seine Hand hin. Und dieses Mal kommt die Tentakel von dem Oktopus noch mehr raus und umwickelt so richtig seine Hand. Mhm. Und am nächsten Tag geht er wieder dahin und der Oktopus kommt aus dem Versteck raus und springt ihn sozusagen auf den Arm. Und so geht es halt immer weiter, dass die sich anfreunden und irgendwann schwimmen die zusammen und tauchen zusammen und es ist super schön erzählt, die Aufnahmen sind der Wahnsinn und es passieren dann halt natürlich auch noch ein paar andere Sachen, weil es gibt natürlich auch natürliche Feinde für den Oktopus, namentlich Haie, die den Oktopus auch angreifen und so, und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es ist eine total süße, rührende Geschichte, natürlich auch ein bisschen dick aufgetragen, aber ich muss sagen, ich habe am Ende geheult und das ist bei einer Tierdoku noch nie passiert und es ist so krass gefilmt, diese Aufnahmen, die Nähe zu diesem Oktopus, das wirklich, das ist ein bisschen wie E.T., wenn Elliot E.T. trifft und ihm den Ball in die Scheune wirft und plötzlich wirft E.T. den Ball aus dieser kleinen Scheune wieder zurück. Ich weiß nicht, ob man das Bild noch im Kopf hat.
Nein.
Ja, aber egal. Auf jeden Fall ist das, hat mich das daran erinnert. Und es war so eine schöne Geschichte und das kann ich echt nur empfehlen. Nur, kleiner Tipp noch, hört es euch im Original an, weil die Synchronisation ist furchtbar. Die Synchronisation hat so eine ganz sachliche, klassische Tier-Doku-Stimme gekriegt. Und der Oktopus schwimmt auf 25 Meter, so total nüchtern. Aber der Typ erzählt es halt im Original alles selbst mit wirklich so teilweise gebrochener Stimme und bibbernder Stimme und ist sehr rührend und mitnehmend und wirkt ganz anders. Also wenn ihr dem Englischen nicht mächtig seid, macht euch die Untertitel an, aber guckt es euch auf jeden Fall im Original an. Kann ich nur empfehlen.
So geile Tiere, diese Viecher, ne?
Ja, wahnsinnig faszinierend. Und wie klug die auch sind, wenn die dann auf Jagd gehen und ihre Nahrung fangen und so. Also es ist auch wirklich abgefahren, wie crazy und vielfältig die Natur ist und wie viel wir auch davon überhaupt nicht mitkriegen. Also alles, was sich so im Ozean und im Wasser und so abspielt, was es da für Wesen gibt und wie die ticken und so. Ich finde, das ist schon echt faszinierend.
Ich tauche ja und da hat man oft solche...
Am Arsch tauchst du. Wo tauchst du denn?
Ich war schon auf den Philippinen tauchen.
Wann warst du das letzte Mal tauchen?
Ja, letztes Mal war ich im Mittelmeer. Das war aber schon vor 5 Jahren oder so. Also lange oder sechs.
Wie, hast du einen Tauchschein?
Ja, Advanced Open Water, Paddy.
Ja?
Ja, 30 Meter darf ich. Habe ich euch nicht schon mal von der Geschichte erzählt, wo ich alleine plötzlich die ganze Gruppe verloren habe? Habe ich dir doch schon im Podcast erzählt, oder? Wo ich einen Tiefenrausch hatte?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Die Geschichte klingt also zu spannend, als dass du sie hier erzählt haben könntest.
Also erstmal möchte ich sagen, Tauchen ist geil, denn in Ägypten gibt es zum Beispiel diese Feuerfische, diese Lionfishes, ne, die man auch im Aquarium sieht. Die sehen so aus, als hätten die Federn und rot und sind sehr giftig.
Ja.
Und da siehst du die halt en masse. Also schwimmst du und da sind dann Schwärme.
Ja, aber ich will doch nicht in einen Schwarm von giftigen Fischen schwimmen.
Ja, musst ein bisschen Abstand halten natürlich. Oder da gibt es so einen Eelgarden an einer bestimmten Stelle. Da tauchen so Aale aus dem Boden zu Hunderttausenden auf.
Oh.
Mega geil. Und Oktopusse. Und man kann sich also auf den Philippinen vor diesen bunten Korallen setzen und einfach nur hingucken, was da alles so passiert. Diese Farben sind so intensiv unter Wasser. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ich bin auch schon mal getaucht.
Ist geil. Ne? Selbst beim Schnorcheln ist das ja super.
Mit Sauerstoff.
Moment, warte mal, du wolltest gerade die Filmstory und, von Open Water erzählen.
und man taucht ja immer mit einem Buddy und mit einer Gruppe. Also der Buddy, man taucht ja immer zu zweit, ne? Da und aber in einer großen Gruppe. Da waren wir, glaube ich, zu 10. Dann sind wir raus, hatten uns vorgenommen, in Ägypten war das 2 Tauchgänge zu machen. An so einem Schiff. Ja. Der erste Tauchgang auf 30 Metern und der zweite Tauchgang, der darf nicht so tief, der war nur noch 15 Meter oder so. Auf alle Fälle, beim zweiten Tauchgang bin ich dann runter und dann sind wir in so einen Schacht getaucht, weißt du, wie so ein Kamin. Ja, und wenn du dann unten bist, dann geht's durch eine Luke auf irgendeiner Seite wieder raus. Und dann tauchst du sozusagen ja durch ein Stück Berg oder so, weißt du, durch so einen Schacht durch, ne? Und da passten aber nicht alle 10 gleichzeitig rein. Man wusste nur hinter dem Lehrer hinterher tauchen, da durch diesen Schacht und dann treffen wir uns auf der anderen Seite. So, mein Buddy ist runtergegangen, war weg und ich bin dann auch runtergegangen. Und dann auf einmal, klong, wusste ich nicht mehr, wo ich war. Habe ich so ein, weiß nicht, Blackout, Tiefenrausch, keine Ahnung. Ich bin auf alle Fälle wieder hochgetaucht. Und dann waren alle weg und dann habe ich richtig Panik gekriegt und unter Panik dann...
Aber hast du die Oberfläche?
Hast du ja in das Boot gesehen.
Hast du die Wasseroberfläche gesehen?
Ja, schon, aber man kann ja nicht sofort hochtauchen.
Aber langsam.
Ja, man muss langsam, ich hatte keinen Tauchcomputer, man muss sehr langsam, aber du weißt nicht, wo die sind, du weißt auch nicht, wo die anderen sind. Also wer weiß, wo die, das Boot war ja auch irgendwo, also du musstest hinterher tauchen. Also bin ich den Luftblasen hinterher getaucht, die durch den Berg kamen. Und ich wusste nicht, wo kommen die raus. Und habe dann meinen Sauerstoff weggezogen, weil ich so in Panik war. Und wusste auch nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Und es war keine gute...
Ja, du hast deinen Sauerstoff weggezogen?
Naja, wenn du sehr, sehr stark atmest und sehr stark pumpst, weil du Ach Angst,
so, du
weil du
sehr
Angst
viel
hast.
Einfach nur.
Genau, wenn ja, du okay, Angst verstehe. Hast, dann
Verbraucht.
Hast, verbrauchst
ja.
du halt.
Ich dachte, du hast dir das Ding rausgezogen.
Nee, ich hatte dann aber also ich habe sie auf alle Fälle wiedergefunden tatsächlich, weil ich diesen Luftblasen, die auf dem Berg rauskamen, nachgetaucht bin. Und dann habe ich erstmal die Flasche von meinem anderen Kollegen auch noch leer gemacht. Dann sind wir zu zweit hoch. Also es war eine scheiß Erfahrung. Ich habe alle wahnsinnig gemacht und das war nicht so lustig. Aber
warst du denn der Hinterste? Ja. Wie kannst du ansonsten verloren gehen?
Ja,
du
warst der Letzte. Ich war der Letzte, genau.
Und hast die Orientierung verloren.
Und nice. Genau, und dann bin ich praktisch nur in diesem Berg, habe ich mit...
Also der Einzige, der keine Sicherheit hatte in Form von jemandem, der sieht, wenn ihm etwas passiert, warst du.
Mhm. Natürlich, hast du ganz schön
Glück gehabt.
Natürlich passen alle anderen noch auf und gucken nach hinten, wo ist er jetzt, aber das machen die ja auch nicht immer verlässlich. Ne? Egal, ich habe es geschafft. Ja, und
vielleicht auch nicht schnell genug.
Oh, das ist wirklich, das ist, also ich finde Tauchen geil. Ich hab auch mal so einen Tauchschnupperkurs gemacht, allerdings nur 10 Meter tief und fand das auch geil. Also es hat auch Spaß gemacht, allein diese Stille, die da unten herrscht.
Du hörst nichts und die Farben sind geil.
Und es ist alles schon irgendwie eine andere Welt. Es hat auch ein bisschen was von Fliegen, so finde ich. Also es kommt einem so ein bisschen vor. Aber die Angst ist da schon irgendwie, die schwingt da schon mit, weil es ist schon irgendwie, mir fallen dann direkt spontan immer 25 Todesszenarien ein.
Ja, absolut.
Also und es irgendwie, eigentlich habe ich mir mal gesagt, ich will nichts machen, was potenziell tödlich sein kann. Gut, ich fahre auch Auto, aber man muss es ja nicht unnötig ausreizen, aber ja.
Strömungstauchen haben wir bei der Prüfung zum Open Water auch gemacht. Da setzt du dich praktisch, ist irgendwo so eine Wasserströmung und dann lässt du dich in dieser Strömung treiben und das ist dann halt so schnell wie so ein Skateboard halt. Ballerst du, musst du hoch und runter tauchen, dass du nicht gegen irgendeine Koralle donnerst. Das war cool. Das war richtig cool. Setzt dich hin und wirst so mit dem Meer so durch die Gegend geströmt. Das ist geil. Tauchen ist schön.
Ja.
Sollen wir Rätsel machen oder so?
Ja, erstmal machen wir eine Werbung und dann machen wir ein Rätsel.
Okay, erstmal das hier und dann gibt's gleich das Rätsel.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Es ist ja so, Jochen. Ich habe ja zwei Kinder.
Kinder, ja.
Und man wünscht sich ja immer, dass die irgendwie als Geschwister, ja, dass die eine Einheit werden. Das ist das Schönste für einen Elternteil, dass die eine Einheit werden, nicht wahr? Mhm. Und da gibt es so ein Buch, das nennt sich Geschwister als Team.
Das,
hast du das schon mal von gehört?
Ja, vom Thema noch nicht. Ich erinnere mich nur an meine Vergangenheit. Da waren wir eher manchmal nicht so wirklich ein Team.
Ja, eben, deshalb. Und da gibt es ein Buch von Nicola Schmidt. Und ich wollte mir das durchlesen, aber ganz ehrlich, gerade wenn man zwei Kinder hat, wer hat die Zeit?
Ja, du sowieso nicht, du bist ja total busy, du bist hier und da. Ja,
ich lese halt auch sehr langsam. Das ist halt auch noch ein Problem.
Ja, aber es gibt auch hier diese großartige Möglichkeit, das Ganze, diese Bücher komprimiert zu genießen, entweder als Audioformat oder als zum Lesen, dass du sagen kannst, du gehst mit deinem Hund, du hast doch gar keinen Hund, ne? Du gehst mit deinem Hund Gassi oder du fährst mit der Straßenbahn zur Arbeit oder auf dem Fahrrad zur Arbeit. Das Ganze so in 10, 15 Minuten runtergebrochen.
Warte mal, da gibt's doch diese, wie heißt das, diese Blinks von Blinkist. Ja. Meinst du das?
Richtig, genau. Das meine ich.
Ja, da genau.
Da kriegst du also praktisch kompakt Inhalte eines ganzen Werkes auf den Punkt gebracht. Also alle Kernaussagen. Du brauchst also nicht mehr 30.000 Seiten zu lesen, sondern einfach nur zum Beispiel einen Blink in der Länge von 15 Minuten anhören auf dem Fahrrad, wann immer du das möchtest. Ja, und dann bist du voll im Bild und kannst dich auch hinterher dann entscheiden, okay, das hat mir so gut gefallen, dann lese ich dann doch mal die ganzen 30.000 Seiten.
Oder hör sie als Audiobuch.
Selbstverständlich.
Und das ist ja fantastisch. Also, und bei Blinkist, ich habe gehört, da gibt es eine Auswahl von über 3000 Sachbüchern aus über 27 verschiedenen Kategorien. Das reicht dann von, weiß ich nicht, Marketing und Vertrieb, Management, Leadership, Geschichte, Beruf, Karriere, sogar Biografien und Memoiren. Also sämtliche non-fiktionalen Bücher sind dort in so Blinks zusammengefasst.
Ja, sogar auf Deutsch und auf Englisch gibt's die. Dann, was ich ganz gut finde, sind so, da gibt's dann auch so Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für den Alltag und natürlich auch den Beruf. Da kann man so ein bisschen was rausziehen. Du hast die Kategorien gerade schon erwähnt. Jeden Monat kommen übrigens 40 neue 15-minütige sogenannte Blinks dazu. Und wie gesagt, wenn man sagt, okay, das interessiert mich, kann man ja trotzdem noch intensiver einsteigen. Also es
jetzt habe ich aber noch eine Frage, Jochen.
Ja, ja, ja.
Weil,
du willst was umsonst haben, ne?
Nee, das auch, aber kann ich mir die eigentlich auch, weil ich würde ja gerne, du weißt, ich bin so ein O-Ton-Freak, ne? Kann ich mir auch Audiobücher auf Originalton anhören?
Ich denke ja, das geht auf alle Fälle.
Also gibt es das Ganze sogar auch auf Englisch oder was?
Das Ganze gibt es auf Deutsch und auf Englisch.
Das ist ja Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja, dann würde ich sagen, dann geht doch einfach mal auf blinkist.de/podcast ohne richtigen Namen, denn da bekommt ihr 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium und könnt direkt einfach losstarten und das selber mal ausprobieren. Es ist wirklich fantastisch, wie man dort die wichtigsten Infos aus aktuellen Ratgebern und Sachbüchern komprimiert bekommt. Kann ich nur empfehlen. Macht das.
Genau. 7 Tage kann man das Ganze erstmal kostenlos testen, sich dann entscheiden. Und wenn ihr sagt, geile Nummer, das mache ich, dann haben wir vom Podcast ohne richtigen Namen 25 Rabatt.
25 Rabatt haben wir.
25% Rabatt.
Das habe ich doch gerade schon gesagt.
Hast du schon gesagt? Auf das Jahresabo?
Ich habe exakt das gerade gesagt. Vielleicht brauchst du mal einen Ratgeber in Zuhören. Guck mal, ob es den auf Blinkist gibt.
Hast du auch schon die Webseite gesagt?
Ich habe alles gesagt.
Blinkist auch buchstabiert? Ganz leise, ja.
B-I-N-K-I-S-T. Viel Spaß.
/ Podcast ohne richtigen Namen hast du auch schon gesagt?
Alter Jochen.
Okay.
Seid ihr bereit?
Ja, Georg.
Warte noch kurz. Jetzt.
Muss auch einen Stift zurechtnehmen.
Ich habe einen Stift hier tatsächlich.
Ich tippe mit.
Sehr gut. Welches Einstellungskriterium sorgte dafür, dass das FBI praktisch nicht in der Lage war, Cybersecurity-Experten einzustellen?
Welches Einstellungskriterium sorgte praktisch dafür, dass das FBI unfähig war?
Ich bin mal gespannt. Entweder werdet ihr immer besser oder
Das gilt nicht.
Cyber-Experten einzustellen war das letzte.
Welches Einstellungskriterium sorgte dafür, dass das FBI Cyber
und praktisch unfähig war, Cyber-Experten einzustellen?
Praktisch unfähig war,
Einstellungskriterien.
Cyber-Experten einzustellen. Welches Einstellungskriterium? Mhm. Okay, ich fange an.
Ah ja.
Also bei diesem Einstellungskriterium, das war also, wie frage ich das?
Ja.
Ich weiß nicht.
Dieses Einstellungskriterium hat die Auswahl so gering gemacht, dass da keine Cyber-Experten theoretisch dabei sein konnten.
Ja, genau.
Dieses Kriterium hat das ein Geschlecht ausgeschlossen?
Nee, um Gottes Willen. Dann wäre es vermutlich von 1950 gewesen.
Also Cyber-Experten müssen sich ja mit dem Internet auskennen, ne? Die müssen gut darin sein, sich im Internet zu bewegen. Oder? Das sind doch Cyber-Experten.
Ist das deine Frage?
Mann, sei nicht so ungeduldig. Ich werde das Rätsel jetzt lösen.
Ohne eine Frage zu stellen?
Nee, warte mal. Warum war er unfähig, praktisch unfähig? CyberX, welches Einstellungskriterium? Unfähig. Das Einstellungskriterium war unfähig. Das muss ja total komisch sein.
Alter Schwede, ey. Wie du versuchst, wieder Zeit zu gewinnen.
Man merkt schon, dass du extrem eingrenzt, ne?
Stell doch einfach mal eine
Frage. Okay, die durften kein Facebook-Profil haben.
Nee, also ist es nicht.
Kannst du denn das Datum?
Aber interessant.
Kannst du das Datum irgendwie sagen, von welchem Zeitraum wir überhaupt reden? Also wann das war?
Also das Interview, was der FBI-Direktor dazu gegeben hat, war im Jahr 2014. Schon ein bisschen her.
Ja, ja. Also müsste eigentlich was sein, was dann im Widerspruch steht zu dem, was eigentlich ein Cyber-Experte können sollte. Das ist ja auch so ein bisschen deine Herangehensweise. Mhm. Oder? Also was macht es denn unmöglich, einen Cyber-Experten einzustellen?
Hab ich da von dir eben einen drüber gekriegt für diese Zeitschinderei?
Ich fasse nur noch mal zusammen.
Nur mal so.
Ja, genau. Es ist aber auch schwierig. Welches Einstellungs... hat es was mit dem Alter zu tun?
Nee.
Das muss ja total kurios sein. Das Einstellungs...
Also, warte mal, hat es was mit dem Alter zu tun? Ich habe nee gesagt. Nee, also es bleibt bei nee.
Einstellungs...
Nicht unmittelbar, sagen wir es so.
das, also die haben sich selber ein Einstellungskriterium gemacht. Haben die das hinterher, das Einstellungskriterium wieder abgeändert oder ist das so geblieben? Oder, also weißt du, worauf ich hinaus will?
Zumindest in dem, in dem Interview oder die Infos, die ich habe, da war es noch so. Es kann sein, dass sie es danach irgendwann gelockert haben.
Okay. Einstellungskriterium, du musst, mussten die etwas ganz Spezielles können?
Kann man so nicht sagen. Also ich meine, natürlich müssen sie insofern was ganz Spezielles können, als dass sie Cybersecurity-Experten sind, die ja schon ein Anforderungsprofil haben, was jetzt irgendwie über, keine Ahnung, HTML hinausgeht.
Ah, ich weiß.
Aber sie müssen jetzt nicht irgendwie rückwärts auf Aramäisch das Vaterunser sagen können oder so.
Cybersecurity.
Ja.
Hat es was damit zu tun, dass die Leute, die sich am besten mit Cybersecurity auskennen, vermutlich Hacker sind oder schon mal was Illegales gemacht haben?
Ist ein Nebenaspekt davon, aber ist nicht in dem Fall das Hauptgesuchte. Also das ist etwas, was er auch nennt, als so ein kleines Mitproblem, dass wenn du einen Hacker suchst, natürlich das Risiko besteht, dass der wegen Hacking irgendwie schon vorbestraft ist oder sonst was. Aber das ist nicht das Hauptproblem.
Das Hauptproblem. Die mussten eine Fähigkeit haben, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geben konnte?
Nee.
Das war jetzt nur so laut gedacht jetzt.
Sie.
Ist aber schwer.
Hat es was damit zu tun, was diese Personen nicht im Internet machen durften, theoretisch, oder sollten?
Was diese nicht im
Internet machen durften? Also zum Beispiel ein Facebook-Account oder ein Google-Account haben oder sowas.
Nichts in die Richtung.
Dass sowas ein Ausschlusskriterium ist.
Nichts in die Richtung. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Diese Art von Einstellungskriterium ist, glaube ich, in den USA nicht mega ungewöhnlich. Ich habe aber in Deutschland noch nicht davon gehört, dass das ein übliches Einstellungskriterium wäre.
Okay, gehen wir doch mal Einstellungskriterien durch. Du musst lesen und schreiben können, ist ja zum Beispiel ein Einstellungskriterium.
Mhm. Das wäre eins, was üblich ist, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Ne? Das wäre jetzt ein sehr gewöhnliches.
Du sagst es.
Ja. Aber das, wovon ich rede, ist eins, wo ich bisher hauptsächlich irgendwie in den USA davon gehört habe, dass es existiert. In Deutschland gibt es das bestimmt auch, aber ich wüsste nicht, ob das häufig wäre. Ich glaube nicht.
Hat es was irgendwie mit dem polizeilichen Führungszeugnis zu tun?
Geht in die richtige Richtung, würde ich sagen.
Okay, die dürfen für eine bestimmte. Die dürfen in einem also die dürfen für eine
was?
Eine bestimmte Straftat dürfen die nicht auf ihrer in ihrem polizeilichen Führungszeugnis stehen haben. Sonst sind sie raus.
Ja, wie gesagt, es geht in die richtige Richtung. Es geht nicht ausschließlich um das polizeiliche Führungszeugnis und die bestimmte Straftat, aber es geht in die richtige Richtung. Bis weiterhin dran.
Okay. Das Führungszeugnis. Führungszeugnis. Was steht denn da drin?
Wo du es gerade zweimal wiederholst, ich wiederhole nochmal, es geht nicht ums Führungszeugnis, ne?
Ach komm, okay, hast du gesagt.
Habe ich gesagt.
Sechsmal ungefähr.
Ey, ich stehe echt voll auf dem Schlauch.
Ja, ich auch.
Du auch. Das ist, den Tipp hast du schon gegeben, ne?
Mhm.
Wir haben uns auch noch nicht ein Millimeter weiter vom Anfang.
Ich gebe Etienne gleich auch noch einen Tipp, falls du es jetzt nicht löst.
Okay.
Druck.
Oh Mann, ey. Hat das was mit der Schule zu tun?
Nee.
Ich nehme den Tipp.
So, du kriegst von mir den Tipp. Es geht um etwas, was sie nicht gemacht haben dürfen.
Ja, na gut, das habe ich mir schon gedacht. Sie dürfen etwas nicht gemacht haben, was aber vermutlich die meisten Cyber-Experten gemacht haben.
Ja, ja. Was überhaupt insgesamt jetzt nichts so Ungewöhnliches ist.
Hat das was mit Pornos zu tun?
nee.
Sie dürfen nicht Pornos geguckt haben.
Sie dürfen keinen Online-Banking-Account haben?
Nee. Also ja, sie dürfen einen Online-Banking-Account haben.
Also geht es um irgendwas, was sie online gemacht haben oder nicht gemacht haben dürfen?
Ha. Nein.
Siehst du?
Das war gut. Okay.
Also hatten wir schon, aber haben wir nochmal bestätigt.
Ja, ja, jetzt haben wir es nochmal.
Zur Sicherheit.
Schwarz auf weiß.
Sie dürfen... hat das was mit speziellen Freundschaften zu tun?
Oder? Klingt gerade so ein bisschen, als wären
Jeffrey Epstein.
Und du traust dich nicht zu sagen, dass sie nicht gay sein dürfen. Hat das etwas mit speziellen Freundschaften zu tun unter Männern?
Nein, das wollte ich nicht sagen.
Nee.
Hat es was mit welche Orte sie besucht haben zu tun?
Nee. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass es zu leicht ist, aber scheinbar doch nicht.
Geht's um du bist dran.
Mach du.
Ja, geht es um bestimmte Produkte, die sie benutzt, nicht benutzen dürft haben?
Was zum Beispiel?
Je nach Definition von Produkt könnte ich es durchgehen lassen.
Ich habe jetzt eher gedacht, zum Beispiel keine Windows-Computer oder Apple-Computer oder sowas. Eine bestimmte Marke von Technik.
Dann, nee. In die Richtung ist
okay, dann Drogen.
Falsch.
Drogen ist das zweite. Drogen.
Du hast gerade Nein bekommen.
Frag nach Drogen.
Ich weiß es.
Jochen ist dran.
Ich frage nicht nach Drogen. Das wäre zu einfach. Ich glaube, die müssen gerne Pizza essen.
What?
Nein, Jochen, wow.
Und wenn die angeben, dass sie keine Pizza mögen. Ja, überleg doch mal, das ist doch jetzt mal ganz logisch. Das sind so Cyber-Experten, die sitzen den ganzen Tag im dunklen Raum. Und natürlich wird da viel Fastfood gegessen. Und dann, wenn die ganzen Kollegen reinkommen mit Pizza und die Leute mögen keine Pizza, dann sind die einfach unfähig für den Job. Weil die
darf ich noch mal kurz wiederholen, dass ich gesagt habe, dass es ein durchaus übliches Einstellungskriterium in den USA ist, in Deutschland aber nicht so üblich. Und dann sagst du Pizza. Das Pizza-Kriterium, von dem man ständig hört in den USA.
Unter denen, okay.
Nee, ist es nicht.
Okay, du hast recht.
Hat es was mit Drogen zu tun?
Ja. Es hat mit Drogen zu tun.
Okay. Hat es was mit harten Drogen zu tun?
Auch. Hat, ja, auch.
Okay, also es ist eine Drogenklausel sozusagen. Aber warum ist das so besonders? Ich meine, das gilt ja wahrscheinlich, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man keine Leute einstellen will, die Drogen nehmen. Warum ist das so besonders bei Cyber-Experten?
Ich habe nicht gesagt, dass das insgesamt ungewöhnlich ist. Im Gegenteil, ich habe ja gesagt, dass es etwas ist, was allgemein in den USA nicht unüblich ist.
Also das
Möchtest du eine Vermutung äußern?
Ja, das Einstellungskriterium war,
ja,
dass sie noch nie in ihrem Leben Drogen zu sich genommen haben.
Ja, lass ich gelten. Es ist ein negativer Drogentest nach unterschiedlichen Quellen die letzten 12 Monate, glaube ich. Beziehungsweise woanders habe ich gelesen 12 Jahre, was ich aber für unwahrscheinlich halte, weil ich nicht wüsste, wie man über 12 Jahre noch irgendwelche Drogen nachweisen könnte. Sie brauchen einen negativen Drogentest. Und allgemein ist das nicht besonders ungewöhnlich in den USA. Das hört man immer wieder mal auch, in anderem Zusammenhang hört man das immer wieder mal, weil die Leute, die dort irgendwelche Verbrechen begangen haben, oft negative Drogentests vorweisen müssen, um nicht gegen ihre Bewährungsauflagen zu verstoßen. Ich habe es in Deutschland noch nie gehört, dass jemand irgendwie als Einstellungstest einen negativen Drogentest vorlegen musste. Ich musste bisher auch noch bei keinem Job einen vorlegen. Das Problem ist halt nur, dass die Klientel, die in den Bereich Cybersecurity-Experten fällt, meistens relativ junge Leute aus dem Bereich, ne, Hacking und so weiter sind. Deswegen habe ich gesagt, es hat nicht unmittelbar mit dem Alter zu tun, aber mittelbar, weil natürlich die jungen Leute dazu neigen, gerne mal zu kiffen. Und selbst mit Kiffen hätte man sich schon disqualifiziert. Und damit hat halt das FBI dafür gesorgt, dass sie einen Großteil der potenziellen Kandidaten ausgefiltert haben, nur aufgrund der Tatsache, weil sie irgendwann mal gekifft haben und dementsprechend dann nicht als Cybersecurity-Experten eingestellt werden konnten. Ein weiteres Kriterium ist, glaube ich, halt allgemein ein sauberes Vorstrafenregister. Und auch da hast du halt das Problem, dass Leute, die sich extrem beim Hacking und so weiter auskennen, halt oft schon mal irgendwas in der Richtung gemacht haben, was ihnen einen Eintrag eingebracht hat. Ich weiß nicht, inwiefern die sogar so kleinlich sind zu sagen, du hast irgendwas illegal irgendwo runtergeladen, das alleine wäre schon ein Problem oder so. Ja, und so hatten sie lange Zeit zumindest ein Problem, Experten zu finden.
Interessant, ist genau das Gegenteil bei uns bei der Arbeit.
Ich hätte ja auch drauf kommen können, nachdem die Drogen erwähnt wurden.
Ja, hättest
du. Aber ich fand das so, ja, ich fand das, aber einleuchtender mit der Pizza, deshalb, gut.
Naja, klar. Deshalb hattest du auch gesagt, das ist zu leicht, was ja darauf hindeutet, dass es zu wahr ist. Naja, ist egal, das war das Rätsel.
Den Knopf habe ich noch gerade gefunden.
Bist du irgendwie langsam heute, oder?
Ich habe den falschen gedrückt, hast du gesehen?
Das ist der Tiefenkoller vom
Tauchen.
Auf
dem Knopf siehst du hier, kommt nichts.
Leute, wir kommen jetzt hier noch natürlich an der Stelle wie immer auf die Patreon-Seite zu sprechen. Patreon.com/podcast-ohne-Namen. Ihr könnt uns dort supporten. Über 1800 Leute supporten den Podcast ohne richtigen Namen. Gehört auch ihr dazu und kommt in den Club der coolen Leute. Dann könnt ihr diesen Podcast komplett werbefrei hören und einen Tag vor Release, vor offiziellem Release. Wir haben eine kleine Ankündigung, wir haben das die letzten Male schon angesprochen, das letzte Mal angesprochen. Wir werden im Dezember umstellen von Dollar auf Euro. Für euch wird sich da nicht viel ändern, das kann dann ein paar Cent eventuell mehr bedeuten. Für uns ist das aber sehr viel günstiger, was die Abrechnung angeht, die Umrechnung angeht, die Steuern und alles. Damit das funktioniert, müssen wir das aktivieren und ihr müsst es dann jeweils bei euren wenn ihr monatlich oder so supportet, müsst ihr das dann genehmigen sozusagen, sonst werdet ihr weiter in Dollar spenden, also ihr müsst dann der Umstellung sozusagen zustimmen, so zumindest in der Theorie. Wir haben es ja auch noch nicht gemacht, wir werden dann sehen, wie es läuft. Wir wollen da im ganz transparenten und offenen Austausch mit euch sein. Das nur schon mal als Ankündigung. Auch im Thema Merch arbeiten wir, da möchte ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten, aber da sind wir auch in fortgeschrittenen Gesprächen, da wird sich auch hoffentlich noch vor Weihnachten was tun. Es tut sich was mit dem Spin-Off, wenn man das so nennen kann, mit dem True Crime Podcast, da hat der Georg ja auch schon heute und das letzte Mal was zu gesagt. Also es passiert ein bisschen was, so viel schon mal an der Stelle zu den organisatorischen Sachen. Und wir haben auch ein Our November, also ein Ask Us Anything für alle Patreons. Da könnt ihr uns Fragen stellen und am Ende jeder Folge werden wir da ein bisschen was beantworten. Hast du schon was rausgesucht, Jochen?
Absolut.
Also nicht. Dann mache ich zuerst. Pat Hinz schreibt, erstens, ihr seid super und vielen Dank so für die tolle Unterhaltung.
Ihr, auch schon, ihr werdet zu einem Ehepaar, ne? Ja, dass Jochen etwas sagt, ich glaube ihm das noch und Etienne hört sofort raus, dass es gelogen war. Das
piept's bei dir auch, yo!
Frage, wie verbringt ihr euer Standard-Weihnachten? Oh. Interessante Frage, weil es dieses Jahr zum Beispiel kein Standard-Weihnachten ja gibt, aufgrund der Umstände
ich
bei
uns.
Ich
bin beim Nachbarn.
Aber wie ist euer Standard-Weihnachten? Gibt es da ein Ritual, wie das immer aussieht? Oder?
Das Standard-Weihnachten ist bei uns immer, dass meine Mutter hektisch, das war früher, dass meine Mutter immer hektisch ist und sie den ganzen Tag durchs Haus hüpft und sagt, wie sie Weihnachten hasst.
Ja, kenne ich.
Das ist so das Standard-Weihnachten. Und dann fängt sie an zu kochen und sie kann, Mama, tut mir leid, du kannst nicht so gut kochen.
Boah, das in den Podcast.
Ja, aber sie hört unseren Podcast nicht, glaube ich.
Ja, ich werde dir das schicken.
Aber das, ja, alles gut. Aber das weiß ich auch. Aber trotzdem. Und am ersten Weihnachtstag kommen dann die Geschwister und die kommt die ganze Family zusammen. Aber Weihnachten ist nicht so. Wir schenken uns übrigens auch nichts. Also auch früher haben wir nie gut, als wir klein waren, haben die Kinder was gekriegt, aber dann hat es irgendwann aufgehört und das fand ich eigentlich gut, dass du nie die Verpflichtung hast, noch durch den Trubel zu rennen und irgendjemand was schenken zu müssen. Die Familie hat immer gesagt, ich schenke dir nichts, du schenkst mir nichts, halten wir uns dran. Jo, das funktioniert ganz gut.
Ja, also kann ich vieles davon, meine Mutter ist eigentlich immer, also es ist jetzt seit ich auch Kinder habe und so, müssen wir das ein bisschen verteilen, auch auf die Schwiegereltern und so, aber meistens war es immer so, dass wir nach Frankfurt gefahren sind und uns da dann auch das große Patchwork-Treffen sozusagen gab und meine Mutter gekocht hat und immer gestresst war und alles perfekt machen wollte und kaum ansprechbar war und genervt war, aber auch drauf bestanden hat, dass es stattfindet. Dann wird gegessen. Und dann gibt es dann irgendwann Bescherung. Wir haben eigentlich auch gesagt, dass wir uns nichts schenken, aber es liegt dann meistens doch irgendeine Kleinigkeit nochmal ja, unterm siehste, Baum.
Das ist nämlich immer die Scheiße. Einer hält sich nicht dran.
Aber ich find's
alle
auch,
sind gearscht.
Ich finde es auch kacke, wenn nur die Kids auspacken und ich nicht. Ich will auch was auspacken. Ich will Geschenke. Nee, jetzt mal ehrlich. Ich will an Weihnachten, weil sonst brauche ich auch nicht den weiten Weg nach Frankfurt kommen und so zu tun, als ob das jetzt hier so ein mega besonderes Event wäre. Ich bin null gläubig. Das ganze Ritual wurde mir als Kind verkauft, da gibt's Geschenke und irgendwann heißt es einfach so, jetzt gibt's nichts mehr. Was soll das? Was springt für mich bei der ganzen Nummer raus?
Richtig. Eine gute Überlegung, ja.
Also, ja, also so ein bisschen will man ja auch sich auf irgendwas freuen. Außer auf lauter gestresste
Familien. Was schenkst du deiner Frau, hast du schon?
Ja, wir schenken uns nichts mehr. Ja, wir haben ja auch beide im Dezember Geburtstag und das ist für uns beide der reinste Horror, wenn man dann ständig das ist bei uns da so ein bisschen, da haben wir beide einen Weg gefunden.
Ist dann auch so eine Schenkungsgrenze, wo man sagt, okay, nur 30 Euro, nur 40 oder seid ihr...
Ja, bist du bescheuert, 30 Euro kaufe ich mir selber.
Ja, das war ja nur ein Beispiel.
Naja, also nein, es ist nicht offiziell. Man sagt dann natürlich immer, ja, es wäre doch nicht nötig gewesen, aber meiner Meinung nach ist es schon nötig. Und ich liege da auch im Vergleich, nicht, dass ich da eine Rechnung, also dass ich das immer so gegenrechne, aber ich bin da schon deutlich vorne.
Ja.
Also was die Kosten angeht.
Ich glaube, ich schenke meiner Frau.
Ich bin der Einzige, der grundsätzlich gerne Weihnachten zu Hause feiert oder gefeiert hat, zumindest. Und auch unabhängig von Geschenke oder Nicht-Geschenke war es eigentlich bei uns so, dass ich über Weihnachten immer nach Hause gekommen bin und dann mit Eltern zusammen noch zu Abend gegessen habe und dann mit Schwesterchen irgendwie raus und irgendwo ein Bierchen trinken gegangen. Das war üblicherweise Weihnachten. In den letzten Jahren allerdings nicht. Irgendwie in den letzten 3, 4, 5 Jahre war ich immer hier in Hamburg und habe sowohl an Weihnachten als auch an Silvester den Stream angeworfen und mit den anderen Kack-Nerds gefeiert, die eben auch nicht zusammen mit ihrer Familie zu Hause gefeiert haben.
Ja, ich
habe
es noch erzählt letztes Mal, ja.
Und ich muss mal gucken, wie das dieses Jahr aussieht, ob ich das dieses Jahr wieder ändere und mal wieder zu Hause vorbeischaue oder... mal gucken, weiß ich noch nicht.
Als ich noch in meiner wilden Zeit war, da bin ich mit meinem Handballclub, mit meinem Handball in der A-Jugend damals in Rating, beim TV Rating habe ich gespielt, sind wir um die Ecke neben der Halle, da gab es so eine Kneipe, die gibt's immer noch, die heißt Talschlösschen, ja. Und da sind wir dann immer morgens, die haben Heiligabend immer um 11 Uhr aufgemacht, morgens, und haben sich dann sozusagen bei ihren Gästen mit Freibier bedankt, ja. Und dann haben die um 2 Uhr zugemacht und dann haben wir uns dann innerhalb von diesen 3 Stunden so dermaßen betrunken. Und dann bin ich immer...
Am Freibier?
Bin ich immer dann früher in meiner härteren Zeit dann immer um 15 Uhr nach Hause stockbetrunken. Was? 3 Stunden.
Alter Schwede, ey.
3 Stunden geschlafen und dann... das war... Also,
ich möchte übrigens mal zu meiner Verteidigung sagen, dass ich sehr gerne Weihnachten feiere und es für mich auch wichtig, ein wichtiges Familienevent ist. Es ist nur auch immer mit viel Strapazen verbunden, weil halt die Familie sehr weit weg ist oder die Familien. Und jetzt, wo ich selber Kinder habe, möchte ich, also meine Schwester macht es schon so, die feiern jetzt dann am 24. dann immer auch ihre Familie sozusagen. Und ich will das jetzt auch etablieren. Wir feiern auch dieses Weihnachten auch hier zu Hause in Hamburg. Ich finde das auch schön, weil ich kenne ja mein Weihnachten als Kind, habe ich ja auch zu Hause gefeiert und nicht bei der Oma oder so. Und ich möchte das schon auch etablieren, dass irgendwann das Weihnachtsfest auch ein Zuhause-Ding ist. Aber es ist natürlich auch schön, wenn die erweiterte Verwandtschaft kommt. Nur für die sind ja auch schon alle ein bisschen älter und es ist ja für die auch anstrengend und die haben auch noch Kinder irgendwo anders. Also es ist alles immer ein bisschen bei uns, also wenn man aus einer Scheidungsfamilie kommt wie ich und da gepatchworked ist und so und dann noch die Schwiegerfamilien und alles, das wird mit zunehmendem Alter und Größe der Familie und so ist das auch immer so ein logistisches Ding und das stresst mich mittlerweile. Und ja, keine Ahnung. Deshalb ist Weihnachtsfest für mich auch immer ein bisschen eine Anstrengung.
Aber ich finde, es kommt so dann so langsam, ab jetzt, so Ende November kommt dieser Weihnachtsflair, dieses Weihnachtsgefühl auf. Es wird kälter.
Weihnachtsmärkte.
Ja.
Na gut, dieses Jahr vielleicht.
Dieses Jahr nicht, ja. Aber ich krieg dann auch so ein wohliges Weihnachtsgefühl. Dann freue ich mich dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt zur Familie fahre nach Ratingen, aber die dann alle wiederzusehen und dann einfach da abzuhängen und.
Also ich muss sagen, das ist auch das Schöne, wenn man Kinder hat, tatsächlich, dass du die Freude bei den Kindern nochmal so mitnimmst. Ne? Also während das als Erwachsener schon auch ein bisschen dann einen Routinecharakter und so ein, ja, so was Sachliches, ne? Wir stoßen an, wir essen gemütlich, wir reden, wir haben alle ein Sitzen am Abend und so und gucken irgendeinen Schrott im Fernsehen. Aber durch die Kinderperspektive bekommt das nochmal einen neuen Zauber. Also, weil die sich so freuen und auch noch so magisch verzaubert sind von dem allen, dass dann das auch so ein bisschen mit ansteckt. Plus, dadurch, dass ich zwei Söhne habe und denen geilen Scheiß schenke,
Hast du selber?
Ja, also ich schenke natürlich auch.
So schönes Star Wars Lego.
Ja, oder? Genau. Kannst du nämlich geile Lego Sachen schenken, die du dir eigentlich selber kaufen würdest. Aber dann würde jeder sagen, bist du bescheuert? Du kannst ja nicht so viel Geld für Lego ausgeben. Jetzt kann ich sagen, ne, ist ja auch für die Kinder und dann baue ich es aber selber.
Das ist geil. Wo du gesagt hast, Alkohol trinken am Weihnachten. Wir haben dann früher immer mein Vater, wie gesagt, der ist ja Alkoholpsychiater, der hatte immer so ein Pustegerät. Und dann haben wir irgendwann, hat er das Pustegerät, den Alkoholpuster rausgepackt. Das war mal sehr witzig.
Und was ist dein Rekord gewesen, Jochen?
Das weiß ich nicht.
Naja, wenn er schon um 11 angefangen hat zu saufen.
Ja.
Das Schöne ist, das glaube ich nicht, Jochen.
Was? Dass ich das nicht weiß. Okay. Emmy fragt, lieber Lebkuchen oder Spekulatius? Ich bin ganz klar für Lebkuchen, bin aber auch nicht abgeneigt, Spekulatius.
Was ist nochmal Spekulatius?
Spekulatius sind die Senfeier unter den Plätzchen.
Ich muss es googeln. Spekulatius.
Das sind die, Mann, das sind diese flachen Kekse.
Die wie Kekse aussehen.
Das sind Spekulatius halt.
Oh, nee, die mag ich. Ich bin eh kein Fan von Keksen. Lieber Lebkuchen. Ja. Lebkuchen mag ich gerne. Am geilsten mag ich Lebkuchenherzchen. Nee, Lebkuchenherzchen mit Füllung. Lecker.
Gibt es etwas, was ihr sammelt oder gerne sammeln würdet? Fragt Hundezaun.
Ja.
Was sammelst du denn?
Bitches.
Oh Gott.
Kleiner Scherz. Mhm. Haben alle gelacht. Gut, ich sammle doch DVDs und Blu-rays. Ich habe mir gerade eine richtig geile Box gekauft. Die war leider auch ein bisschen teuer, ein bisschen unvernünftig, ehrlich gesagt. Aber ich musste, sie haben eine Miami Vice Collection, habe ich mir gekauft. Komplette, alle Folgen Miami Vice in
Digital
Remastered auf Blu-ray. Ja, also alle auf einmal. Nein. Nee, aber ich lege die schon ab und zu mal rein. Also es ist ja erst heute angekommen, aber ich werde die schon reinlegen und gucken. Und es gibt schon so Momente, wo ich das immer mal reinlege und im Hintergrund.
Da hättest du jetzt ein Rätsel für mich machen können. Ich wäre im Leben nie drauf gekommen, dass du Miami Vice kaufst und guckst.
Ja, doch. Mega aber Fan.
Ist das ein Wertanlage-Ding oder einfach, ich will das geile Teil im Regal stehen haben, wenn ich da hingehe zum Regal, dann will ich es einfach sehen.
Nee, das ist kein Wertanlage-Ding. Also das war nie der Gedanke dahinter. Ursprünglich war mein Gedanke, das war allerdings bevor Streaming-Dienste kamen, dass ich, so wie wenn man vielleicht die Plattensammlung vom Vater erbt oder so, dass ich irgendwann mal als Vermächtnis meinem Sohn eine oder meinen Kindern eine Filmbibliothek hinterlasse, die von mir kuratiert ist, wo ich sage, wenn du diese Filme gesehen hast, dann weißt du Bescheid, dann bist du so. Und da Filme nun mal meine große Leidenschaft sind und Serien, wollte ich einfach eine komplette Sammlung haben von allen Filmen und Serien, die ich so als Erfahrungskollektiv nicht missen möchte. Und da gehört halt sowas wie so ein Klassiker wie Miami Vice dazu, weil mich das als Kind halt auch sehr geprägt hat.
Bist du denn auch so ein Flohmarktgänger und kaufst dann sehr gut. Ich war nämlich gestern im Keller ausmisten. Ich habe eine ganze Kiste von voller alter DVDs und so gefunden.
Ernsthaft?
Ja.
Ja, zeig her.
Okay, zeig ich dir.
Ja, geil. Das Problem ist, ich bin halt von der Technologie überholt worden. Also es gibt natürlich jetzt, wo auf Netflix und Amazon 90% meiner Sammlung einfach digital vorhanden ist, kann man natürlich drüber streiten, wie sinnvoll es ist, da noch Geld auszugeben. Aber es ist schon auch immer ein Quell der Freude, wenn ich mein DVD- und Blu-ray-Regal sehe und sehe, was ich da so alles für Perlen habe. Und ich versuche mir auch, also ich habe zumindest früher auch importiert aus Japan, aus Amerika, weiß ich nicht, aus England, schon immer versucht, geile Editionen zu finden mit coolem Bonusmaterial, seltene Stücke, die es nicht mehr gibt. Ich habe so eine Bowlingkugel Big Lebowski, kannst du aufmachen, dann ist da was drin oder irgendwelche Special Editions oder so. Also das macht mir schon viel Spaß, auch wenn, wie so oft beim Sammeln, kann man natürlich die Sinnhaftigkeit hinterfragen, aber irgendwas muss einem ja am Leben halten.
Letzte Frage. Tara Sky, ist gar keine Frage. Lieblingskollegin hat gekündigt, fände es sehr nett von euch, wenn ihr sagen könntet, dass ich ihr für den neuen Job alles Gute wünsche. Sie heißt Jenny und wir hatten im Büro immer sehr viel Spaß. Haben wir gemacht, auch dafür sind wir da.
Noch was?
Was?
Wo war denn jetzt die Frage?
Ich habe doch gesagt, war keine Frage, habe ich gerade gesehen. Wir sollen einfach nur schöne Grüße ausrichten. Jenny, schöne Grüße von uns. Ich finde das auch, sollten wir machen. So, meine Frau muss jetzt zum Friseur. Ich muss jetzt auf meine Tochter aufpassen. Wir müssen Schluss machen, Leute.
Okay, das ist doch mal ein Argument. Hoffentlich kommt sie nicht mit dem Zungenpiercing wieder. Aber wenn, würdest du es ja eh nicht merken.
Richtig.
Ja.
Oh, ich hab ja, manche Geschichten will man ja nie erzählen, ne? Und das ist so eine Geschichte, da hatte ich gedacht, das könnte vielleicht zu peinlich sein, jetzt habe ich sie doch erzählt. Es geht, ne?
Ja, ich will noch ganz kurz eine Sache sagen, Kleinigkeit. Ihr könnt uns sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify, also bei Apple Podcasts gerne auch mal eine Rezension schreiben und geile 5 Sterne raushauen, natürlich nur, wenn ihr das auch wollt. Und bei Spotify könnt ihr auch Podcasts ohne richtigen Namen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch abonnieren. Ich habe mir sagen lassen, dass das auch nochmal irgendwie für den Podcast-Algorithmus, weil ich gehe öfter mal bei Spotify, gehe ich so auf die Charts und so und ich sehe da manchmal, sehe ich uns dann nicht.
Ja, und da habe ich auch gedacht, was soll die Scheiße?
Also es geht mir auch ein bisschen auf den Sack.
Ja, und da müssen dann...
Vielleicht könnt ihr auch einfach mal im Hintergrund, ihr müsst ja nicht hören, aber vielleicht könnt ihr einfach mal ein bisschen...
Ich meine, ja,
Podcast auch einen richtigen Namen ein bisschen laufen lassen und uns mal da in die Spotify-Charts.
Ja, und die hat doch Freunde. Ich meine, ist das peinlich, dem zu sagen, was man hört? Nein. Familie.
Man kann auch dazu stehen.
Weitertragen. So.
Gut, nachdem wir das geklärt hätten, wünschen wir euch eine tolle Woche und sehen uns, oder hören uns besser gesagt, nächste Woche wieder, gell?
Gut, tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.